Ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 46. Heute darf ich begrüßen Bernhard.
Hallo.
Mario.
Hallo.
Danke für die Chips. Roland.
Ja, hallo.
Sindre.
Servus.
Und den Ulrich.
Hallo.
Ja, und den Thomas begrüßen wir auch. Viel Spaß.
Servus, Tom.
Ja, wir versuchen heute irgendwie was Episches.
Entschuldigung, nein. Irgendwer hat Chips mitgebracht.
Ja, es ist ein Fluch.
Nachdem wir keine Bierflaschen haben zum Ploppen. Ich weiß,
ja, zu. Na, ist in Ordnung.
So, also wir versuchen was Episches. Entschuldigung.
Naja, so viele Leute waren wir noch nie.
Stimmt.
Und ich habe versucht, heute irgendwie alle, die zumindest mal zweimal beim IT-Keller dabei waren, einzuladen.
Schwein gehabt.
Was ist Schwein gehabt? Achso, du warst genau zweimal, gell?
Sindre hat die Bottomline gerade geschafft.
Ja. Aber du hast nicht alle begrüßt.
Wieso nicht? Stefan habe ich vergessen. Mich? Nein, ist jetzt...
Ja.
Ah, verdammt, Stefan. Hallo, Stefan.
Hallo.
Scheiße.
Man muss dazu sagen, wir sitzen heute wirklich nicht alle im selben Raum. Somit ist es ein bisschen schwierig.
Ja, aber ich habe mal extra eine Liste geschrieben.
Lesen.
Ja. Stefan, es tut mir furchtbar leid.
Na gut.
Ja.
Also für die noch einmal den Chips.
Genau.
Danke.
Ja, wir sitzen da jetzt zu fünft im Keller und zwei andere Leute sind irgendwie per Studiolink dabei. Und irgendwie ist das alles unangenehm echoig, aber...
Das funktioniert super.
Glaubst du?
Ja, ja.
Ich finde auch.
Ich finde auch.
Okay, na dann, was dir alles. Du hörst kein... Na,
sehr immer noch ein bisschen Echo, bitte.
Das auf meinen Lautsprecher. Ein bisschen,
machst du mehr Echo?
Mehr Echo auf meinen Lautsprecher, bitte.
Gut. Habe ich da eh auf Record gedrückt? Habe ich. Ja.
Ich mache eine Sicherheitskopie.
Oh, das ist perfekt, Stefan. Vielen
Me
Dank.
Too.
Der Ulrich tut Wohnungen tindern.
Also, Wohnungen tindern?
Währenddessen.
Was?
Entschuldigung. Nein, das war ein Automatismus.
Gut. Themen. Mhm. Fangen wir mit einem lustigen Thema an.
Entschuldigung.
Ich glaube, es wird heute komplett chaotisch werden, aber das ist total okay.
Wir müssen diese Chips weggeben. So,
keine
Themen. Chance. Themen. Ich bin auf einen lustigen Talk gestoßen von der GDC Vault, glaube ich heißt die. Das ist so Game Developer Conference, was auch immer. Und zwar haben sich da zwei Herren einen Spaß erlaubt. Also ich glaube, sie wollten einen Talk halten zu dem Thema und das ist dann ein bisschen ausgeartet. Und das Thema ist, sie haben sich um $14.99 eine Slotmaschine, eine Android-App-Slotmaschine gekauft und sind dann hergegangen, haben versucht, diese Slotmaschine automatisch zu duplizieren mit den unterschiedlichen Inhalten. Inhalt heißt Name, Icon, Hintergrundbild. Ich glaube, das war es auch schon.
Also das heißt, die haben sich nicht die App gekauft, sondern das DevKit zur App, oder?
So nein, sie haben sich um $14.99 den Source-Code einer Android-Slot-Maschine...
Okay. Ich meine, das ist eine teure Android-App. Ja, ja.
Nein.
Das gibt es bei Android nur 99 Cent.
Vor allem Slot-Maschinen.
Genau, halt den Source-Code gekauft und haben dann angefangen, das Ganze automatisiert zu vervielfältigen mit unterschiedlichen Inhalten. Also unterschiedlich ist jetzt übertrieben.
Und auch zu publishen.
Und auch zu publishen. Das Ganze ist dann ziemlich ausgeartet. Also sie haben dann schlussendlich 1500 Apps online gehabt. sind aber auf lustige Probleme gestoßen, wie zum Beispiel, wo bekommt man so viele Bilder zu einem Thema her? Haben dann zuerst die Google Image Search verwendet. Da gibt es aber irgendwie ein Rate Limiting anscheinend, dann sind sie halt auf die Bing Image Search umgestiegen. Am Anfang haben sie sich auch noch die Titel selber ausgedacht. Am Schluss sind sie dann halt hergegangen und haben sich irgendwelche Dictionaries runtergeladen und einfach das zusammengewürfelt. Da sind dann ganz, ganz lustige Sachen entstanden. Haben damit doch ein bisschen Geld verdient, nämlich ca. $50.000.
Über was für einen Zeitraum?
Über einen Zeitraum von 2 oder 3 Jahren. Ja, also es war dann teilweise wirklich mühsam, ja, weil du darfst am Tag, glaube ich, nur 15 Apps publishen im Google Play Store.
Nur nämlich.
Ja.
weil als großer Developer, wenn du 15 Updates, aber ja.
Und haben das ganze Geld aber nur über Werbung verdient. Mhm. Und da kam dann auch das Werbenetzwerk einmal daher und gesagt, wir glauben das nicht so ganz. Dann sind sie halt auf irgendwas anderes umgestiegen. Schaut euch den Talk an, der ist wirklich lustig. Allein die Titel von diesen Apps sind einfach wahnsinnig. Sie haben dann zeigen kurz Statistiken, welche Slot-Machines halt irgendwie am beliebtesten waren. Da waren halt ein paar Tiere dabei und halt, und sonstige Sachen. Also wirklich lustig gemacht. Wollte ich nur erwähnen und.
Postest du den Link in die Story?
Natürlich, in die Shownotes. Natürlich.
Also ich habe jetzt schon ein paar Fragen.
Ja, rausgegeben. Bitte.
Was waren denn die Symbole, die haben Sie auch die Symbole, die durch waren?
Nein.
Nur das Rundherum? Also.
Sie haben nur das Hintergrundbild, das Icon und den Titel geändert.
Ah. Was ist das Hintergrund? Also ist es dann keine?
Du siehst eine billig gezeichnete Slotmaschine. Ja? Mhm. Da kannst du dann halt irgendwie den Hebel bedienen und dann laufen diese Symbole da durch. Und dann kannst du halt virtuell was gewinnen. Also eigentlich nichts. Ja. Es haben sich auch dann Leute aufgeregt, dass wenn sie die App beenden, müssen sie wieder von vorn anfangen. Und also das Ding ist wirklich billig. Ja.
Aber wo ist das Hintergrundbild? Ersetzt es die Slot-Maschine? Also habe ich dann quasi ein Graph, wo plötzlich Zahlen durchlaufen?
Oder? Nein, du siehst wirklich die Slot-Maschine. Und die füllt aber nicht den ganzen Screen aus, sondern also hast halt einen Hintergrund. Und sie haben halt irgendein Bild hergenommen, gekachelt. Einfach. Also wirklich extrem billig.
Also da ist dann die Slotmaschine quasi in der Wüste gestanden oder im Meer oder.
Ja, und das war halt, okay. Wenn es halt irgendwie der Titel mit einer Eule war, dann hat man halt eine Eule gesehen oder was auch immer.
Mhm. Oder Kätzchen.
Oder.
Ja. Wobei ich gelernt habe, bei Slotmaschinen, die wichtigste Funktion ist die Automatikfunktion, wo man nicht mehr selber drücken muss, sondern nur davor sitzt und das tut ständig selber drücken. Also. Das läuft nacheinander durch, also jetzt im Casino.
Und wo lernt man sowas?
Muss da einmal ins Casino gehen. Die sitzen so, davor, da drücken nicht mehr, sondern es läuft völlig vollautomatisch ständig durch.
Wie gehört ein Werfen? Du brauchst nur nachwerfen, oder was?
Ja, genau. Also brauchst du ja nicht. Das ist ja so virtuelle Karten. Ja,
okay.
Und dann wird das auch gebucht.
Du spielst nicht 20 Mal, sondern du spielst einfach 4 Minuten.
Nein, Stunden.
Ja, nein, aber ich im Sinne von, ja. Du sagst nicht, ich tue 20 Mal setzen und hoffe zu gewinnen, sondern ich bleibe so und so viele Minuten davor sitzen und hoffe, dass dann ein Gewinn rauskommt.
Ich bleib so lange sitzen, bis das Geld weg ist.
Ja, also, das ist die Realität.
Ja. Mit der Chance, einmal dort zu sitzen und den Jackpot zu knacken.
Ja, deswegen war ich noch nie in meinem ganzen Leben in einem Casino.
Na, aber ein Casino ist ja nicht nur Slot.
Ich schon, aber das ist ja irgendwie viel spannender, bei Blackjack oder so dabei zu sein.
Genau. Ich wäre sowas von pleite, bin in Minuten. Das ist
keine Kreditkarte, keine Bankomatkarte, 50 Euro, Ende.
Ja, ich finde Wege. Glaub mir.
Okay, aber dann wären andere pleite, die neben dir stehen oder so.
Ja, und ich muss zu Fuß nach Hause gehen und sowas. Also, da geht schon was.
Ohne Kleidung.
Ohne Kleidung?
Nackt. Was? Zu Fuß.
Nackt.
Von Baden nach Wien.
Juhu. Von Baden.
Naja, Kärntnerstraßen.
Achso. Nein, ich darf nicht hin.
Ja.
Bei mir ist genau umgekehrt. Also ich könnte hingehen und es ist langweilig total. Wirklich? Es ist überhaupt kein Kick. Also ich bin kein Glücksspiel.
Ich war bis jetzt 2 oder 3 Mal im Casino und der Kick war immer nur den Eintritt wieder mit nach Hause zu nehmen.
Aber ich habe eine schöne Geschichte dazu, wenn Sie jemanden
interessieren. Also, erzähl.
Wir haben alle Zeit. Weil es mir so egal war, kriegt man so Eingangs-Jetons und dann gab es so einen Spezial-Jeton, den man irgendwie setzen konnte. Und völlig egal, ich setze dann auf irgendeine Zahl, weil es tut mich emotional nicht quasi berühren. Habe ich die richtige Zahl.
Was? Du hast auf die richtige Zahl gesetzt?
Die richtige Zahl gesetzt. War es aber ein Spezial-Jeton, kriegst du das Geld nicht raus. Ne?
Also du musst weiterspielen.
Habe ich weitergespielt, habe ich die zweite Zahl hintereinander erraten, auch kein Geld verdient. Und dann kommt, und das ist der Schmäh, ne? Dann kommt jemand und ruft den Saalchef, dann kommen die mit dem Riesengeldkoffer schon, weil beim dritten Mal kriegst du 33.333 oder sonst irgendwas. Also steht schon neben dir, während du setzen sollst, damit du, wenn du das dritte Mal dieselbe richtige Zahl erratest, kriegst du quasi die Kohle. Ja? plötzlich steigt der Druck, weil es doch geht auch um was. Ne? Man tritt mal verloren. Ne? Also, aber was kriege ich als Ersatz? Habe ich ein Feuerzeug bekommen, das ausschaut wie ein Jeton. Dafür, dass ich quasi zweimal die richtige Zahl erraten hätte, ich Geld gesetzt, wäre ich viel Geld verdient. Aber weil es mir so egal war, war es so.
Aber wieso hast du beim zweiten Mal nichts bekommen?
Weil es so ein Spezial-Jeton war, wenn du dreimal die richtige Zahl hintereinander setzt, kriegst du 33.303. Klingt so ein absurdes.
Okay.
Hätte ich Geld setzen sollen, aber es war mir. Aber immerhin, der Geldkoffer war neben mir. Also ich,
ja, das war schon, schon ein Foto. Eine Leistung.
Also wahrscheinlich waren nur drei Smart und, Smarties und
ein paar Snickers drinnen. Es war ja psychologisch, also du merkst, wie gut das geht. Klar. Ja, in dem Moment bringen sie sich total aus dem Konzept. Mhm. Ne? Wenn nicht sofort setzen, jetzt warten sie kurz, dann ruft irgendwer den Saalchef, der kommt mit einem riesen Geldkoffer und du bist schon völlig neben dir, dass du jemals die richtige Zahl wieder gar nicht mehr raten könntest, wenn du den Lauf unterbrichst.
Aber naja, ja.
Das hätte die Wahrscheinlichkeit, das ist schon gesteuert.
Ja, natürlich.
Aber das erhöht ja oder senkt ja die Wahrscheinlichkeit nicht, dass du auf die richtige Zahl tippst, oder?
Oh ja, weil du nervös wirst.
Aber...
Es ist ja, also hast du überhaupt eine Chance, die richtige Zahl zu erraten? Also so ja, von der Logik her?
Ist ja immer dieselbe Wahrscheinlichkeit bei jedem Mal. Ne?
Ja eben, aber rein warum senkt sich die Wahrscheinlichkeit, wenn du nervös wirst?
Weil du selber viel zu sehr zum Denken anfängst. Am Anfang setzt du einfach, ist mir wurscht. Also dieses, ist mir egal, ich setze auf irgendwas, glaube ich, ist besser, als wenn du dir Gedanken drüber machst, was also könnte so denn kommen. Also du fängst viel mehr zum Denken an, jetzt geht's um was. Als wenn du sagst, ist mir egal.
Ja. Ja, vielleicht versuchst du dann irgendein Muster zu erkennen von den ersten zwei Malen oder was auch immer. Ja.
Halt irgendwas Absurdes. Zweimal schwarz, setzt sich auf irgendwas auf rot.
Ja, genau.
Und dabei wäre die Mentalität drauf geschissen, eigentlich das Richtige.
Genau. Ne? Ja. Und wenn ich beim dritten Mal ohne diesen Geldkoffer gemacht hätte, hätte ich es vielleicht geschafft. Ne? Also fast. Millionär sagt man nicht, aber fast.
Na, mit 33.000 Euro.
Ja, ich hätte auch nicht Nein gesagt.
Nein, bis Tausender.
Bin ja Tausender.
Genau.
Gut, ganz weit abgeschweift, das tut mir leid.
Ja, überhaupt nichts passiert. Wer fügt da was ein?
Ich könnte da was dazu bringen.
Ja, mach das.
Ich habe einen Vortrag gehört bei Android Heads am 5. Oktober 2017. Daran hat mich das nämlich erinnert, was du erzählt hast. Ein österreichischer Entwickler hat 300 Radio-Apps deployed und geschaut, wie sich der Google App Store da so verhält. Und die gibt es teilweise auch noch.
Noch immer?
Weil ich habe dann danach gesucht nach seinem Namen, der heißt Peter Zeinzinger, und man findet die auch noch im Internet. Quasi nach Ländern sortiert war da die Idee, wenn jemand irgendwo auf der Welt ein Smartphone hat und auch nur einen halbwegs lahmen Internetzugang, dass er alle Internetradiostationen von dem Land kriegt, in dem er sich gerade aufhält. Und er wollte halt daran lernen, wie sich der App Store so verhält bei so automatischen Deployments.
Ja, na, diese zwei Jungs haben natürlich natürlich auch für jedes Land eine Slot-Machine gemacht. Das Lustige ist, die hatten teilweise sogar sehr gute Bewertungen.
Ich frage mich aber noch immer, wer ladet sich sowas runter?
Oh.
Aber wenn du nichts gewinnen kannst?
Das ist scheißegal, es geht um Kurzweil.
Und da geht es dann anscheinend auch wirklich um einen Titel. Ja?
Mhm.
Drama-Button.
Danke.
Auch so eine App, die man deployen kann.
Das ist ein persönlicher Beitrag zu der Frage, wer lädt sich sinnlose Apps herunter?
Ach so.
Ja, gut. Ja, okay. Ja. Na gut.
Ja. Ja.
Ich habe diese Big Bang Peitsche. Ja, ja. Klar.
Welche Peitsche?
Was für Peitsche?
Die Big Bang Theory Peitsche.
Nicht Indiana Jones?
Nein.
Oh, schweres Foul.
Schweres
Foul. Es gibt nur eine Peitsche, Indiana Jones.
No. Geht eh nicht.
Bitte schieß das Handy nicht durch den Raum.
Danke.
Gut festhalten.
Zu spät. Gut. Wollen wir über was Ernstes reden?
Ja, bitte.
Bitte. Mobile Connect.
Mobile Connect.
Oder?
Ja.
Ja, ja, sehr so gerne.
Machen wir das.
Das ist zum Politisieren, das ist technisch, das ist super.
Das ist das Ding, was der Blümel in der Garage gecodet hat, oder?
Ja, das...
Nee, also, schon, so habe ich das verstanden, nicht?
So hast du das verstanden, ja.
Ich fürchte, er hat es nicht gecodet, weil er hat es nicht verstanden und deswegen würde ich daraus rücken, dass er es nicht gecodet hat.
Es geht um die ominöse, was habe ich da Lustiges gelesen? Digitale Ausweispflicht oder so irgendwas?
Oh. Ja. Die
so hat man es.
Digitales Vermummungsverbot.
So haben sie es genannt.
Digitales Vermummungsverbot.
Digitale Entmummifizierung.
Genau.
Okay.
Entpersonalisierung.
Ja, De-Anonymisierung.
Ja.
Klarnamenpflicht. Bla, keine Ahnung was. Ja. Und da gibt es eine lustige Idee, dass man quasi die großen Plattformen halt hergehen müssen und halt quasi die Identität ihrer registrierten User irgendwie feststellen müssen.
Ja, nein.
Wieso?
Naja, erst wenn die User so quasi über diese Plattform publizieren können, oder? Oder geht es da
das,
um alle?
Ich glaube, das hätte ich jetzt schon beim Lesen anfangen. Das sprich, erste Registrierung ist Vollregistrierung.
Naja, wenn sie die Möglichkeit haben, auch was zu posten, genau, ist es bei der Registrierung.
Wenn die Möglichkeit besteht zu sprechen, musst du dich vorher ausweisen.
Ja.
Wenn du nur zuhören kannst, technisch gesehen, musst du dich nicht ausweisen.
Ob sie es nicht,
das heißt, man könnte Ahnung, auch theoretisch am Forum dann trennen nach Usern, die nur zuhören und bewerten.
Also hier Facebook,
jenen, die selber schreiben können.
Wo der Content, ich will wissen, wer sich das anschaut und ich will das irgendwie werbemäßig verwurschten, ja, dann will ich wissen, wer das ist. Das heißt, ich gebe dem gar keine Möglichkeit, dass er zuhört, ohne sich zu registrieren.
Ne? Ja, aber wenn sie die Registrierung ohne Ausweispflicht machen.
Nein, aber nicht einmal das würde ich machen, weil ich will wissen, wer mir was sagt. Ernsthaft, auf das wird es rauslaufen dann allalong, weil die Plattformen wie Facebook oder sowas, lass dir ja sowieso gewissen Content heute nicht anschauen, wenn du nicht registriert aber gut bist.
Ja, aber gut, du musst naja, fangen wir mal einen Schritt vorher an. Mhm. Es gibt diese Mobile Connect Idee oder Software schon.
Das ist keine Idee, die gibt es schon.
Das ist eine fixfertige Software.
Warte, Mobile Connect war mache ich vor auf meinem Computer.
Ja, das war
ist die A1, App von der A1 ja, zum Verbinden
ich weiß,
im Eumel im Internet.
Ja.
Hat aber damit nichts zu tun.
Nein.
Oder? Okay. Es gibt eine lustige Vereinigung namens GSMA, also GSMA. Das ist irgendeine Association, eine weltweite, wo fast alle Mobilprovider dabei sind. Mhm. Ich habe jetzt keinen österreichischen gefunden, außer T-Mobile. Ich weiß aber nicht, ob das T-Mobile Österreich gemeint ist oder, ja, oder auch dabei ist. Allerdings habe ich was Lustiges gefunden auf der RTR-Webseite, also von der Regulierungsbehörde. Die haben, ich müsste jetzt lügen, am 8. Oktober 2018 einen Workshop gehalten, wo jemand von der GSMA dabei war und wo halt auch alle, also A1, T-Mobile, Hutchison und noch zwei andere dabei waren. Also das heißt, die haben sich schon darüber informiert, wie das so ist und was das Ding kann. Und da kann man sich auch lustige Slides runterladen, also Präsentationen, wo das halt sehr angepriesen wird, dass das ganz super toll ist.
Ja, es ist super toll.
Und das finde ich halt schon bemerkenswert, dass da schon irgendwie Vorarbeit geleistet wurde, eventuell.
Es ist die gleiche Regierung in Wirklichkeit.
Ja, ist es eh.
Meine, aber aufkommen ist es eh. Dass sie sich schon vorher irgendwie auffetten sozusagen, um dann in der Diskussion nicht nackert dazustehen. Also sprich jetzt, wo sie es dann irgendwie wirklich durchziehen wollen, ist klar irgendwie für mich zumindest. Halt.
Nein, eh. Aber das wusste ich bis heute nicht.
Ja, es ist total interessant.
Ich habe gelesen, das Gesetz ist genau danach geschrieben worden.
Ja,
also genau. Gerade, dass man es nicht reingeschrieben hat. Also
gerade, dass man nicht reingeschrieben hat.
Mobile Connect also
wird verwendet, genau.
Ja, also ja, de facto ist es ein 1:1.
Um es zu erklären, es geht ja darum, die Leute müssen bei der Registrierung eine Handynummer angeben, dann bekommen sie quasi einen SMS-Link oder was auch immer und mit dem Link bestätigen sie quasi ihre Telefonnummer. Und aufgrund dieser Telefonnummer bekommt man dann halt Daten von den Usern, nämlich Name und Adresse, weil darum geht es. Ne?
Mhm.
Weil jetzt einmal jetzt mal so quasi ganz eine andere Frage. Das Service kann man ja nicht nur nutzen, um irgendwie so quasi Foren-User zu überwachen und zu wissen, wer was schreibt, sondern das wäre ja an sich auch für nettere Dinge gedacht, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ein digitaler Ausweis für
Single Enter. Single Sign-On, ja.
Genau, Single Sign-On und sonstige Dinge.
Ja. Definitiv.
Jetzt ist für mich so die Frage, so quasi, wird da was an sich recht oder gar nicht so Verkehrtes, ja, oder eigentlich was recht Neutrales oder Gutes für andere Zwecke missbraucht, oder ist es wirklich...
Also wenn ich so einen Service mache,
ja,
womit verdiene ich Geld?
Also für mich...
Lizenzen, ja.
Ja, für mich klingt es eher nach, also irgendeine Art von Relevanz zu haben als Mobilfunk. Also die suchen sich ja jeden Strohhalm, um noch irgendeine Relevanz in der Zukunft zu haben, weil wenn es eSIM gibt und alles, also
natürlich, ja,
welche Relevanz habe ich in der Zukunft, wenn nicht über solche Services, die quasi über GSM-Standard laufen, über Registrierungsdinge, also am Ende geht es um Geld verdienen, aber auch um Relevanz zu haben, ne? Weil welche habe ich als reiner Datenlieferant, so wie Internetprovider heutzutage. Also ich sehe das schon auch für die Mobilfunker als eine Riesenchance, eine Relevanz zu haben, weil wenn ich die Identität feststelle, dann habe ich eine Relevanz gegenüber
anderen. Die Frage ist, was kostet dieses Service dann einem Plattformbetreiber?
Tja. Was kostet es dem User?
Also nicht dem User darf nichts kosten. Das
nicht, macht keiner nicht mit, geldtechnisch, sondern
naja, gut, seine Daten vermutlich. Ich meine, natürlich muss das irgendwo Datenschutzgesetz irgendwie konform gehen. Das heißt, allzu viel Daten. Das
ist ein Gesetz.
Schon klar.
Naja, aber damit trotzdem, ist es geregelt.
Ja, aber steht jetzt da, kann er nicht widersprechen. Ne? Also das heißt, wenn du gewisse Hintergrunddaten oder irgendwie Metadaten zu meinem Namen und meiner Telefonnummer, die sozusagen über das öffentliche Telefonbuch auch sowieso auch erfassbar oder herauskriegbar wären, wenn ich das drüber habe, dann ist es DSG-pflichtig in Wirklichkeit.
Naja, aber das ist schon.
Aber wenn es ein Gesetz gibt, dass du das tun musst,
ja,
brauchst du keine Einwilligung, gar nichts.
Genau.
Klar, ja, aber du klar, kannst, aber die Frage ist, was an Metadaten noch dazugenommen wird, sozusagen.
Naja, hoffentlich nicht mehr, außer in meiner Telefonnummer, mein Name und meine Adresse.
Ja. Aber jetzt blöde Frage, müssen Gesetze DSGVO-konform sein?
Ja.
Natürlich. Ja.
Ein Gesetz natürlich, darf dem anderen nicht widersprechen.
Also jetzt, ja, und abgesehen davon ist DSGVO europäisches Recht und österreichisches Gesetz kann niemals so ausformuliert werden, dass es das europäische Recht aushebelt. Ja,
aber dann das Beispiel. Ich betreibe eine Plattform. Mhm. Ja. Auf der Plattform können sich User registrieren. Ich brauche für den Betrieb meiner Plattform brauche ich weder den Namen noch die Telefonnummer von dem User. Schon gar nicht die Adresse. Somit sind das Daten, die ich laut DSGVO gar nicht erst sammeln darf, weil ich habe keine Verwendung dafür.
Mhm.
Ja. Was ist, wenn ich die jetzt aber sammeln muss?
Du darfst sie schon sammeln. Weil,
nein, ich darf keine Daten sammeln, die ich nicht
natürlich
brauche.
Natürlich darfst. Also Adressen und Telefon die darfst
du sammeln. Wenn du sie nicht brauchst?
Nein.
Es geht nur ums Verifizieren der Daten.
Naja.
Ja klar, aber damit sammeln sie automatisch, ne?
Naja, nein. Es geht dann schon darum, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, was ein Gericht daherkommt oder wenn halt irgendwas passiert ist, wirst du dann als Betreiber gefragt, hey, wir brauchen den Klarnamen und die Adresse von diesem Herrn oder von dieser Frau.
Mhm.
Und dann musst du sie rausgeben. Das heißt, du brauchst die Daten.
Genau, und dann darfst du sie im Rahmen der DSGVO erheben, wenn du sie für gesetzliche Zwecke brauchst.
Ich habe mit Interesse festgestellt, dass wir offensichtlich in unterschiedlichen Bubbles leben.
Okay.
Weil für mich heißt das Gesetz eigentlich nicht die Klarnamenspflicht, sondern Lex Standard. So ist das bei mir vorbeigekommen.
Ma. Ja, ja.
Yep.
Für aus, so was meinst du damit?
Ich zitiere hiermit den Helge Fahn Berger, ich weiß nicht, ob du den kennst,
ja, ein
Twitter-Mensch, Toursprung-Gründer und so weiter. Ich werfe auch den Tweet von ihm rein, wie ich dann so weitergekommen bin, wo er dann auch weiter verlinkt das Interview mit dem Gernot Blümel in der ZIP2, wo das Gesetz vorgestellt worden ist, wo man festgestellt hat, auch dass er ziemlich geschwommen ist, der Herr Blümel, in der Vorstellung, wie er sich die Implementierung dessen vorstellt. Und es hat mehr oder minder so geklungen, als würden sie davon träumen, dass zuerst nur eine Überprüfung stattfindet und dann nur sowas wie ein Token oder so abgespeichert wird beim Service und dann quasi über das Token und den eigentlichen Anbieter erst festgestellt werden kann, im Fall des Falles, wer denn die Person ist, die dahinter steht.
Ah.
Also so gesehen müsste nicht der Klarname beim Betreiber gespeichert werden, da könnte weiter theoretisch ein Alias stehen.
Also es ist eine gewisse Pseudonymisierung quasi.
Also à la SSO, genau, ja. Bei der SSO, was ist, also Sinn ist ja non, was ist ja auch nicht in Wirklichkeit.
Ja.
Da kriege ich auch noch die ID geliefert, der ich vertraue.
Inwieweit?
Rein technisch.
Inwieweit halt, ne? Aber dieser Provider dann, dieser, wie der genau funktionieren soll, das konnte er nicht erklären.
Okay. Aber entschuldige, dann, ich meine, was unterscheidet das jetzt, abgesehen von freien WLANs, von dem, was normalerweise jetzt schon seit 10, 15, 20 Jahren passiert? Dass ich mit einer IP-Adresse und einem Zeitpunkt beim Provider die Auskunft erzwingen kann, wer der User ist.
Ja, nicht viel in Wirklichkeit. Ne? Nur, dass du halt dann, wenn es dir auf Facebook ein...
Naja, den User nein, kannst mehr, du nicht...
Wieso? Du kannst nur den Besitzer vom Internetanschluss genau. finden und nicht die Person. Ja.
Nicht also die ja, authentifizierte klar, Person.
Das dann ist könntest der du wirklich die Person...
Ja, aber wenn der Provider die Telefonnummer nicht speichern darf, können sie mit einem und demselben Handy 10 User-Accounts anmelden.
Ja.
Ich glaube, das Handy gehört außer einer der, Person.
Außer ja. der Mobilfunker muss quasi erzwingen, dass pro quasi Großkunde mehr oder weniger Standard, Profil, Presse eine Handynummer immer noch einmal vorkommen darf.
Das könnte ja das
und was, Service erzwingen. Und was darf der dann tun, wenn, die, wenn du die Handynummer mitnimmst zum anderen Provider? Wer darf die Daten behalten?
Aber ich finde, die spannende Geschichte diesmal ist eigentlich fast eher das Limit, weil während wir bei in letzter Zeit bei den Gesetzen eigentlich sehr oft gesehen haben, dass es für jeden und jedes Service gilt, ist es genau. da ein relativ hohes Einstiegslimit. Das heißt, es ist, wären nur die großen Foren
betroffen. Ja, ja, es ist auch absurd, weil ich meine, wenn du das Gesetz liest und ich habe diesen Ministerratsantrag gelesen, was tust denn du als Blogbetreiber, der am 23. August 2020 die Grenze von 100.000 registrierten Usern überschreitet. 99.999 löschen oder informieren, dass sie sich jetzt authentifizieren müssen?
Na, einen aushören.
Oder einen aushören.
Einen aushören.
Also quasi maximales Userlimit 99.999.
Bist du auch auf Facebook? Nein, ich bin auf Facebook 7. Ach, ich bin auf Facebook 28. Ach so, okay.
Darüber aber das hat sich
Problem steht Gedanken sie ja heute schon bei jedem Service, dass die Anzahl der User jetzt schon hat. Nicht? Also die, ja. eben diese großen Foren, die da müssen die das theoretisch dann auch nachholen.
Genau, das Nachholen wird noch lustig. Ne?
Ja, das ist ja das Problem. Und vor allem, ja.
was macht denn jemand, der wirklich einfach was quasi mehr oder weniger ohne wirtschaftliche Interessen betreibt? Und durch einen blöden Zufall, weil er einen interessanten Blogartikel geschrieben hat, der 1000-mal geteilt wurde, die 100.000 registrierten User auf seinem Blog überschreitet. Was macht denn der?
Naja, der muss ja WordPress eh abdrehen.
Nein, aber das ist schon die absolut. Wahrheit, ja. Absolut. Also die meisten Blogger oder Vlogger oder was krabbeln irgendwie dahin. Nur so quasi der Moment, wo sie von der quasi sie sind komplett unwichtig, ja, bis sie heben ab, das geht ganz, ganz schnell. Mhm. Ja. Also von irgendwie 1000 Followern auf 100.000, schau dir auf YouTube die ganzen Leute an, die drüber berichten. Hm. Da bist du mitunter in einer Woche. Ja.
Und plötzlich musst du IT-Infrastruktur aufbauen.
Genau. Ja. Also.
Dann, ja, aber was eben auch interessant wäre an dem Gesetz, ist, dass das auch für nicht in Österreich befindliche Services gelten würde. Stichwort eben Facebook.
Ja.
Also es würde reichen, dass der Service in Österreich verfügbar ist. Mhm. Was dazu führen könnte, dass viele Services, die relevante Größe haben, dann nicht mehr in Österreich verfügbar wären.
Ja.
Nächste Thematik ist, wie sieht's aus dann mit der Diskriminierung hinsichtlich EU-Recht? Weil diesbezüglich darf man ja EU-Bürger nicht diskriminieren. Das heißt, man müsste das auch von allen anderen EU-Bürgern einfordern, was aber der EU-Gesetzgebung, also der Gesetzgebung in den anderen EU-Staaten widersprechen würde. Das sind jetzt einmal so ein paar Argumente, die mir auf die Schnelle einfallen. Und wenn wer noch mehr Argumente haben will, dann das letzte Logbuch Netzpolitik hören, da haben sie es zerlegt. Das
könnte man verlieren. Was, die haben sich mit Österreich beschäftigt?
Thomas. Mhm. Ja, da ist der Thomas Lohninger zu Gast
Lohninger gewesen. Okay.
Und da ist es fast, glaube ich, eine Stunde oder so um dieses Gesetz gegangen.
Okay.
Das kann ich raussuchen, das gewähren die Shownotes. Ja.
Gut, dann werden wir da nicht weiter drüber.
Von mir aus können wir ruhig, aber also
ich. Ja, aber nein, was mich schon interessieren würde, ist einfach eure persönliche Meinung zum Thema Klarname, Foren und Internet.
Ist ein Schwachsinn.
Egal ob Twitter oder Standard oder Krone oder sonst was.
Also ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute nicht wirklich ein Problem damit haben.
Mit Klarnamen
aufzutreten.
Es aber ist ja das, meiner Meinung nach, zum Beispiel jetzt gerade so bezüglich Äußerungen in durchaus gerichtsanhängigen Bereich in Österreich, also sprich irgendwie so Hasspostings etc., die kommen durchwegs durch die Klarnamen. Das ist ja mal das Interessante überhaupt. Also das heißt, das der ja. Anonymisierung, wozu in dem Fall?
Aber das ist eh bekannt. Aber jetzt wirklich, ihr persönlich, tretet ihr auf Twitter in anderen Foren mit Klarnamen auf oder nicht?
Nur in technischen, in rein technischen Foren, da ich vielleicht, oder wo ich eine Kundenbeziehung respektive umgekehrt, ja. Wo ich der Kunde bin, dort trete ich in Klarnamen auf vielleicht. Ja. Aber auch nicht zwangsweise. Ja.
Also ich mache.
Aber sonst nicht.
Twitter und Facebook schon mit einigermaßen Klarnamen, sagen wir es mal so.
Eben. Ja.
Aber durchaus rausfindbar. Und zwar problemlos, auch für jeden anderen. Ja. Also nicht nur für die Betreiber der Plattform. Und dort, wo ich quasi nicht mit Klarnamen bin, da bin ich zumindest so mit Klarnamen hinterlegt, wie beim Standard, dass die meinen Klarnamen kennen. Aber halt sonst die User nicht. Ja. Also die anderen, mit denen ich dort diskutiere. Ja. Aber das brauche ich auch nicht, weil...
Ja.
Sindre, du schaust so skeptisch.
Du, ich kann mich nur anschließen. Ich glaube, eine offene Gesellschaft, eine Demokratie braucht eine gewisse Kritikfähigkeit, auch anonym, weil es immer Momente geben wird, wo es einfach notwendig ist.
Ist anonym aufzutreten.
Anonym aufzutreten. Und ich glaube, das muss auch online gelten. Ja.
Sehr,
also einer freien Gesellschaft dazu, wenn wir das abschaffen, dann schaffen wir ein Stück freie Gesellschaft auch ab.
Definitiv, ja.
Das Recht auf Anonymität, ne? Was diese Mobile Connect ist, glaube ich, dass das noch mehr dahinter steckt. Am Ende geht es für mich vielmehr um diese Frage, wer wird diesen Single Sign-On-Login durchsetzen, und für mich geht es viel um wirtschaftliche Interessen, und man schiebt eigentlich eine Anonymisierungsgeschichte vor, um was einzuführen, was der Wirtschaft und den Providern helfen wird.
Das ist ein guter Punkt.
Ich glaube, sie kämpfen um, wer hat diesen globalen, und wenn du Mobile Connect liest, dann geht es um den globalen ID, Authentification, wer hat die Hand auf diese...
Sie nennen sie auch Global
genau.
ID.
Ja. Und da geht es um ganz viel Macht am Ende. Ist es Facebook, ist es Google, oder sind es die Provider, die eine Relevanz brauchen? Und vielleicht ist es in Wirklichkeit viel mehr eine politisch vorgeschobene Geschichte, um Wirtschaftsinteressen durchzusetzen. Also braucht unsere Regierung solche Dinge zu.
Ich meine, ist das Lustige, wie heißt das? OAuth, keine Ahnung was. Da sind ja dann alle aufgesprungen, aber sie haben sich alle als OAuth Provider hingestellt. Das, ich konnte mich nicht bei Google mit einer OpenID anmelden. Ging nicht. Sondern ich konnte meinen Google-Account als OpenID verwenden.
Bei Facebook kann sich auch nicht mit der Google-ID anmelden.
Ja. Ja. Und das ist ja das Absurde dabei.
Ja. Ja. Sie wollen alle die Macht haben, dass sie der Provider sind für diese Dinge.
Und nicht zu vergessen, gut angelegt, also in diesen ganzen Hassgeschichten geht es immer um die Frage, das hat dieses Urteil gezeigt von der Secret Mauer, es geht um die Frage, das war der Account, aber war es die Person? Mhm. Ja. Also das ist natürlich schon in diesem Kontext ein zusätzliches, worum es geht. Ne? Also ich will
das,
einen Account
mit einer Person. Das hätte ich auch
zitiert. Ja, definitiv. Ja.
Stimmt. Und das passt irgendwie gut zusammen im Setting, glaube ich. Also
Ja, aber das ist doch ein Klassiker dafür, für das Problem eigentlich. Du identifizierst dich mit irgendeinem Account mit deinem Handy und der PC steht in der Gastwirtschaft und wer anderer geht hin und schreibt was. Du löst ja damit das Problem nicht.
Eh nicht, aber in Wirklichkeit bin ich verantwortlich, weil das ist so wie beim
Autofahren. Das bin ich ja vorher auch, oder?
Ja,
ich darf mein Auto auch nicht offen stehen lassen und den Schlüssel stecken lassen.
Ja, so ist es.
Darf
und wenn
ich nicht.
Das auch, ganz genau, und wenn ich den offenen Zugang zugebe, dann muss ich damit rechnen, dass jemand, der nicht befähigt dazu ist, sprich keinen Führerschein hat, mit meinem Auto fahren und dann zahle ich. In dem Bereich ist es einfach, aber beim Kraftbier-Lustigen ist das nicht so gewesen.
Ja, aber das würde sich nicht mit einer Handy-Authentifizierung ändern.
Nein, eh nicht.
Wird sich nichts ändern, ja.
Aber das kann ich den Leuten erzählen. Ist
eine Karre auf der Straße gestanden.
Ich kann den Leuten erzählen, dass sich was ändert.
Ja.
Klar.
Ja.
Aber dann frage ich mich ganz ehrlich gesagt, wenn die Republik eh schon so drauf ist, du wirst wahrscheinlich recht haben, es
sind die wirtschaftlichen Interessen.
Ja. werden wahrscheinlich wirtschaftliche Interessen dahinterstehen, weil sonst wäre man wahrscheinlich sogar hergegangen, in einem radikalen Schritt zu sagen und zu sagen, passt. Das Thema wird über die Handysignatur gelöst, über die Bürgercard. Ja, und fertig.
Genau.
Ja. Weil dann hätte die Republik selber die Hand drauf.
Und das nächste Problem
war. Das ist eigentlich seltsam, wenn du identifizierst dich beim Finanzamt mit deiner Handynummer und mit einer.
Obwohl es eine Bürgercard gibt.
Wir wissen alle, dass die Handysignatur ein privates Unternehmen ist, das in Österreich
ist. E-Trust.
Also, das ist. Das sind alles gar nicht so
abhängig davon, dass die auch. Warum mache ich seit Jahren beim Finanzamt und bei der Sozialversicherung und überall den Login per Handysignatur oder alternativ mit Bürgerkarte, wenn ich dann ein System erfinde, das plötzlich mit dem nichts mehr zu tun hat?
Ja, weil das so viel besser ist. Nein, ich weiß es nicht.
Na, weil eben womöglich hat Sindre recht, halt auf einmal der Mobilfunkprovider irgendwas abschnurren können. Ne? Also geldmäßig, was auch immer. Oder
ehrlich gesagt, was passiert wirklich? Woher kommen die Daten, wenn ich mich beim einen Mobilfunkprovider als Kunde im Forum von der Presse registriere, dann die Handynummer mitnehmen zu einem anderen Provider, im Rahmen einer Rufnummer-Migration.
Das ist ja wurscht.
Das ist alles gelöst.
Muss der Provider dann wissen, dass ich jetzt beim anderen Provider, also muss die Presse dann wissen, dass ich jetzt bei T-Mobile bin und nicht mehr bei A1?
Ja, ich glaube, aber über die Handynummer kommst du ganz einfach raus, bei welchem Provider du bist.
Punkt.
Du
musst überlegen, wenn du GSM, wenn du so einen GSM-Standard verankerst, dann kannst du damit bezahlen, damit kannst du authentifizieren, damit kannst du Identification machen, also im Sinne von ID bis zum Personalausweis. Also wenn du es in den Standard implementierst, dann ist viel mehr möglich, als wenn du es nur im Protokoll, das drunter liegt, implementierst. Also das ist einfach viel, viel spannender, weil dann ist quasi jeder Request nicht die IP-Adresse, sondern ist quasi ein verifizierter Zugriff schon per se. Ja? Also ich bin jetzt kein Tor-Experte, aber wahrscheinlich würde auch selbst das an die Grenzen führen, ne? Weil das gar nicht mehr geht. Weil du auf einer Abstraktionsebene bist, wo du gar nicht mehr hinkommst, als auf den Protokollebene.
Ja, aber das kann ja dann eigentlich nur funktionieren, wenn ich sage, der Betreiber, der Diensteanbieter, das sogenannte, der ja angeblich nicht der Medieninhaber ist, sondern der Diensteanbieter, speichert die Handynummer vom User.
Ja, das auf alle Fälle, weil dem geht's womöglich nicht.
Und dann rückt er auf gerichtliche Anordnung nur die Handynummer raus.
Ich glaube, es geht viel weniger.
Nein, das ist auch nicht notwendig. Es reicht, dass das Mobile Connect die Handynummer hat und ein Token rausgibt und das Token dann gespeichert wird.
Klar. Genau.
Aber das also du kannst noch einmal anonymisieren.
Damit ist jede Verbindung signiert quasi.
Genau.
Und nicht quasi Pseudo, also ist eine IP, wie eindeutig ist sie dann wirklich am Ende? Wenn du sie signiert hast mit deiner Handynummer, dann ist sie absolut eindeutig, quasi aus, sieh mal, alles kann man fälschen, aber
du denkst jetzt wieder drüber nach, du gehst über dein Handy ins Internet, ne?
Nein. Hat damit ja nichts zu tun, oder?
Oh ja.
Naja, aber das sind dann zwei Paar Schuhe, ne?
Das stimmt auch wieder, ja.
Also.
Aber du kannst dich nur noch einloggen übers Handy. Du brauchst das Handy für den Desktop.
Also zum Beispiel über zwei Faktoren oder irgendwas.
Ach, in Richtung,
das heißt, du kommst aus Firmennetzwerk
also, und auch mit dem
Internet und euch. Wenn ich am Desktop einlogge, brauche ich das Handy, um es zu verifizieren.
Das ist ja der Gedanke dahinter.
Nein.
Also Entschuldigung, aber ich glaube, da bin ich komplett
im Sinn. Nichts mehr.
Das glaube ich auch nicht.
Zwei-Faktor-Authentifizierung
braucht. Über alles drum und dran. Scheiß an, du bist
genattet mit
25.000 IPs.
Authentification, da ist Identity dabei, da geht es um alles, was abgedeckt ist.
Okay, aber das geht ja schon noch einen Schritt weiter über das, was wir vorher eigentlich
geredet haben. Wir haben vorher über eine Registrierung geredet
und nicht
über die tagtägliche Anmeldung.
Aber jetzt ist nicht im Mobile Connect im wirklich dazu gedacht, dass du sozusagen relativ geklärt ist. Die unterstützen
das wahrscheinlich auch. Also,
ja. Aber und das auf GSM-Standard.
Ja, aber das geht ja dann noch viel weiter.
Ja. Und das Geilste überhaupt an der ganzen Geschichte ist das, plötzlich hast du eine Sicherheitslücke in irgendeinem der Systeme. Und dann hast du 8,5 Millionen Österreicher Schnuppti.
Gut. Das kann
ich
nicht.
Kleine Wette, dass es passiert. Sollte das eingeführt werden, ich wette drauf. Heute ein Kistenbier, wurscht, wer sie einlösen will, ja, der kann sie holen kommen. Und das sind Zähne dahinter. Das wird passieren.
Was da noch interessant ist, wie diese Implementierung des Mobile Connect Ding bei den einzelnen Providern ausschaut.
Das ist vorgegeben. Standardisiert, wie die Usability muss immer gleich sein. Das ist. Du brauchst nur einmal die Slides durchschauen von der RTR, da ist alles genormt.
Ja. Aber das heißt, die stellen da eine Mobile Connect Appliance hin und da rennt einfach alles drüber, oder was? Oder
na direkt, du kriegst wahrscheinlich irgendeine ID oder irgendwas, mit der du sozusagen dort reinfütterst in den Server von denen.
Guck mal, das ist ein Update-GSM-Standards und du kannst einfach einen Haken setzen und es ist dabei. Ob du es freischaltest, ist halt eine rein rechtliche Frage, ob du darfst. Also für die ist das ist nicht schwierig von einem.
Technisch ist das keine Geschichte.
Ne? Und das. die Institution, die GSMA, ist die Vereinigung aller Mobilfunkbetreiber, ja, ja, die das pusht. Also ja, das ist ganz klar, wo es in die Richtung hingeht. Mhm. Ne?
Okay, dass das so weitreichend ist, so habe ich das noch gar nicht verstanden.
Das
macht mir jetzt wirklich Angst.
Das ist ein bisschen grauslich, gut, das so. Ganze.
Das ist ja nämlich genau das Geschichtel.
Das macht aber mir gut, jetzt nämlich wirklich
was,
Angst.
Was ist die Alternative?
Die Alternative?
Status quo?
Nein, aber also Status quo. Aber stell dir vor, sowas kommt. Ja, also so das kommt, du? Das Gesetz geht durch, ja, und so weiter und so fort.
Ich hätte schon ein paar tolle
Ideen. Was ist die Alternative?
Die Aspora, Mastodon, keine Ahnung was.
Ja. Also oder wirklich alles wieder selber hosten und auf eigenen
und halt Dingen dann kommunizieren. Dann vernetzen.
Und dann vernetzen.
Ja. Fidonet.
Ja, ja. Taschenlampen.
Ja, keine, ja.
Gemorste Taschenlampen. Auf die Wolke gerichtet.
Wo ist das dezentrale Reflex. Internet?
Ja, wo ist das? Genau. Ja, wo ist es auf
wirklich
einmal? Ja.
Ach. Da kommst du dann schwer da vorbei. Wenn du nicht auf dem GSM-Standard aufbauen kannst, ist schwierig, was Freies zu bauen.
Stimmt.
Weil da hast du das oberste vergessen. Level, das ist perfekt. Da kommst du nicht vorbei.
Perfekt,
das ist die SIM-Karte und die Sache ist erledigt.
Selbst wenn du dezentrales Internet über alle Handys machst und so weiter und keine Dinge.
Immer klar,
scheißegal.
Das ist, ne?
Ja. Oh Mann.
Okay, also deswegen ist das jetzt die letzte Folge. Ich drehe einfach alles ab.
Ganz nein, mich würde eher interessieren, ob sie überhaupt jemals wer schon implementiert hat. Irgendein Land der Welt, ob es das schon dort gibt.
Ja, China sicher.
China.
Also es wäre spannend jetzt eigentlich, ne, zu googeln und zu schauen, ob es irgendwo gibt, wo das wirklich schon verwendet wird. Mhm. Oder ob das nur quasi ein quasi definierter Standard ist, aber sie noch einen suchen, jemanden suchen, der es quasi das erste Mal auftritt. Ne?
Jetzt bin ich deprimiert.
Ja.
Ein bisschen.
Du musst überlegen, wie viel einfacher dein Leben wäre.
Ja,
du brauchst nur noch dein Handy. Dein Handy ist quasi deine Identifikation. Du brauchst
ja
keine
Backel mehr merken. Es lebe Apple Pay.
Na, vor allem
Logins, du hast einen Login, der alles regelt.
Mir fallen überhaupt keine Probleme ein, die da kommen könnten.
Die Leute sind bequem. Also ganz ehrlich, das kann man ihnen verkaufen.
Sicher. Zu dem Thema fällt mir nur dieses, fällt mir der Einmarsch von den Nazis in Belgien ein.
Nein.
Ganz einfach, die Ortschaft hat gesagt, na, freiwillig müssen wir das alles machen. Und da sagst du, was für Religion bist und dies und das. Und die haben ein Kataster über die Bevölkerung gehabt. Nazis sind einmarschiert, haben geschaut, wer sind die Juden, und haben sie abgeführt.
Das war aber Amsterdam, gell?
War das nicht in Belgien? Okay, das war Amsterdam. Gut, okay. Niederlande. 3 also Kilometer
daneben, Entschuldigung. War ein bisschen größer noch als eine kleine Ortschaft.
Ja, aber trotzdem, es ist, das zeigt einfach das auf, worum es geht. Ne? Ja, ich habe keine Angst davor. Ja, aber was passiert, wenn? Ne?
Nein.
Und wenn man sich anschaut, so die Lustigen, die
aber halt momentan... Aber also im Moment sind es rein, aus meiner Sicht, wirtschaftliche Interessen. Da geht es um die Frage, wer hat diesen Single Sign-On? Ne? Also das ist noch nicht einmal in die Richtung gedacht, sondern...
Aber und ich höre schon, die ersten Politiker sagen dann die Argumentation, das kann doch nicht sein, dass wir die Daten haben und nicht verwenden dürfen.
Ja, ganz genau. Ja. Und das wird wahrscheinlich höchstpersönlich der Blümel sein. Glaube ich fast.
Wie auch immer.
200.
Gut, erfreulicheres Thema. Uploadfilter.
Juhu.
Von Melita.
Ja, gut, der greift erst ab wann?
Was heißt ab? Achso.
Ab wann?
In 2 Jahren muss er quasi bei nationalen Gesetzgebungen durch sein.
Das erleben wir vielleicht nicht mehr.
Das wird doch rausgenommen. Wir haben ja kein Goldplating mehr. Also so gesehen, bei uns kommt das eh nie, ne?
Was?
Wir haben ja kein Goldplating mehr.
Das also hat sich ja verabschiedet.
Bei uns gibt es ja nicht Upload-Filter.
Sicher,
das
wird wir erfüllen nicht die EU-Richtlinien. Ne?
Eben.
Was?
Wie unter Wilimski.
Goldplating hatte die Regierung jetzt quasi zum Mantra erhoben, wo man sagt, wir überfüllen nicht mehr die EU-Richtlinien, sondern machen den Mindeststandard der EU-Richtlinien. Deswegen gab es jetzt einen Gesetzesbeschluss, wo sie manche Dinge aufgehoben haben, weil es so überfüllend war, was die Österreicher gemacht haben.
Okay.
Daher können wir ja davon ausgehen, dass sie das auch bei den Upload-Filtern machen werden, dass sie das Mindestmaß anlegen und nicht das Höchstmaß. Ne?
Es, ist so. Es steht irgendwo ein wirtschaftliches Interesse, um wieder zurückzukehren, sozusagen zum Punkt von vorher. Ja,
das war eh sehr ironisch gemeint.
Nein, klar, ja.
Goldplating
nur, wo Cash rauskommt. Ne? Also wo das Goldplating in beide Richtungen geht. Ne?
Jetzt wieder ernst und seriös sozusagen, wenn wir es uns anschauen wollen, wahrscheinlich wird Frankreich das erste Land sein, was sie heftig implementiert. Weil die haben es jetzt auch sehr gepusht, alle Parteien dort. Also das geht hin bis zu Linken und teilweise Grünen, die das unterstützt haben, sogar im EU-Parlament. Also da werden wir sehr schnell eine strikte Implementierung sehen und da können wir es uns dann anschauen, was es bewirkt.
Ich glaube auch. Ja. Das
und Lustige dort werden ist, auch die Startups herkommen, die es dann allen anderen EU-Ländern verkaufen. Ne?
Naja. Da ist die große Frage, ich glaube nicht, dass das Startups viele Möglichkeiten haben werden.
Weil es wird ein paar große Anbieter geben, die viel da anbieten und genau. Die werden wahrscheinlich aus Frankreich kommen.
Nein, die werden aus den USA kommen. Nein,
ich glaube ich auch. Weil YouTube hat Content ID.
Ne? Ja, und vor allem außer Google, Apple und Facebook hat quasi keiner auf der Welt auch nur ansatzweise die Chance, einen Lizenzierungsvertrag praktisch mit 6 Milliarden Menschen zu schließen. Weil wenn der Upload-Filter wirklich funktionieren soll, dann muss er ja auch für dein privates Urheberrecht gelten. Das heißt, wenn du mit deinem Handy ein Foto schierst, muss es einen Filter geben, der abgleicht, dass jemand anderer dein Foto hochladen
Nein,
kann.
Nein, das ist nicht
faktisch schon.
Es geht nur darum, wenn es ums Geld geht, nicht um deine privaten Fotos.
Ja, ja, klar.
Das ist aber
keine Sorgen machen,
wohl hat und deine. Das macht aber keinen Unterschied, weil im Moment, absolut, wo ich mich bei irgendeiner Rechteverwertungsfirma melde und sage, ich will, dass ihr aber Geld für meine Fotos eintreibt, wenn das jemand anderer benutzt, bin ich dabei. Ja. Und die einzigen Institutionen, die in der Lage sind, technisch quasi solche Verträge aufzusetzen, sind die, die quasi flächendeckend global in der Hosentasche bereits präsent sind und mit jedem von den Hosentaschen einen Vertrag haben. Die brauchen eine Vertragsergänzung und fertig.
Aber das Spannende ist ja, das ist ja schon so absurd. Also ich schaue auf YouTube, schaue ich einen Kanal, das ist der Paul Davids, ein Gitarrist, der halt, was weiß ich, Gitarrenstunden gibt und ein bisschen was erzählt und ein bisschen Wissen vermittelt. Und der hat letztens ein Video gemacht, Paul Davids, der Kanal, falls es wer nachschauen will, wo er über Copyright Policy spricht und auch mit anderen YouTubern, die Ähnliches machen, redet. Ja. Und er sagt, das ist verrückt, wenn er irgendein quasi Video macht, wo er halt irgendeine Akkordfolge vorstellt oder über ein Lied spricht, ein Lied zerlegt in Einzelteile, ja, und über dieses Lied spricht, hat er sofort am nächsten Tag irgendwelche Copyright-Claims von Universal und so weiter und so fort. Und YouTube also quasi entzieht ihm die komplette Kohle, die er mit diesem Video verdienen würde. Ja. Es ist verrückt. Also bei dem sind mittlerweile, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Videos, ja, gibt es Copyright-Claims drauf und er verdient keinen Cent mehr damit.
Gutes Beispiel. Absurd. Mario, du warst einmal da und hast auf deinem Laptop irgendwie dieses Musikprogramm dabei gehabt.
Die Sunvox.
Die Sunvox. Und hast da zwei Sachen angespielt. Mhm. Und ich habe dann auf YouTube den IT-Keller hochgeladen. Und ich durfte es nicht mehr unter der Commons-Lizenz hochladen. Durfte ich nicht. Ich musste dann auf die YouTube-Lizenz umschalten.
Weil? Weil der Song...
Weil sie ihn erkannt haben.
Aha. Naja.
Ich meine, hat mich jetzt nicht gestört, ja, aber es war irgendwie so im ersten Moment so hoppla. Ja,
Ja, na, vor allem ich find's absurd, weil ich meine, YouTube ist ja mittlerweile eine Lebensgrundlage für viele Leute, für viele unanständige Leute, aber für auch sehr viele anständige Leute, die wirklich Qualität produzieren, die guten Content produzieren, die keinen Content klauen und so weiter und so fort. Ja? Und da passieren solche Schweinereien. Ich meine, Entschuldigung, wenn ich ein Lied oder drei Akkorde nachspiele, ja, dass da ein Copyright-Claim daherkommt, das ist lächerlich.
Genau, vor allem war es zum Beispiel
nicht. Nein, es ist lächerlich.
Bis dato irgendwie so, die ersten 10 Sekunden sind frei oder so irgendwas, nicht? Also,
ja, also quasi Zitierrecht.
Das Zitierrecht. Ja, das
ist Zitations- es ist nur, Zitierrecht, ja.
Also, was mich noch interessieren würde, ist, bei Audio kann ich mir das alles noch gut vorstellen.
Ja.
Aber was passiert jetzt mit Bild, Bewegtbild und Text?
Ja, was passiert mit einem Nachrichtensender, der Reportagestraße über die Marie-Höfer-Straße und der Inhaber von einem Geschäft sagt, die Werbefläche und das Foto, das im Auslag hängt, ist meins?
Nee.
Hab ich geschossen.
Ja, das ist schon sehr an den
Handelberg. Auf YouTube? Also ob du ein Gitarrist bist, der quasi Lections hält, oder ob du Puls 4 bist, die ihre Clips auf YouTube stellen, das kann dort keinen Unterschied machen, nicht böse sein.
Korrekterweise nicht, ne?
Ja, eh. Ja.
Wenn der Bildinhalt, der drinnen vorkommt, bereits vom Copyright betroffen ist, dann darf ich nicht mit einem Kameraschwenk über ein Foto drüber fahren, das ein Fotograf gemacht hat.
Nein, ich meine, es gibt noch die Panoramafreiheit, aber wie setzt das technisch um?
Ja, das ist wirklich genau die Frage.
Also Panoramafreiheit, wie setzt das um? Ne? Panoramafreiheit Begriff. Ja. Wie setzt du das um? Wie machst du das? Ich mache einen Schwenk, so wie du sagst, über den Rüferstraßen und da vorne ist die Werbung von Piper drin und Piper sagt, nein.
Naja, viel schlimmer, der Fotograf, der das Fotomodel von Piper fotografiert hat, sagt,
ja, genau.
Das darf nämlich nur Piper für eigene Zwecke verwenden und nicht Puls 4 für Zwecke.
Ja,
also, rechne mal ab, du.
Also ich finde, die große Frage ist,
wie gesagt, ich finde das ein bisschen konstruiert schon, ja.
Nein, aber die große Frage ist, wird ein Upload-Filter das verhindern, dass sie das hochladen können oder nicht? Ja. Nein. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Noch schlimmer. Es gibt keinen Upload mehr.
Genau, noch schlimmer. Genau, was ist, wenn das kann? Ja. Was ist, wenn das kann? Was ist, wenn die... Und YouTube ist da schon echt ein Wahnsinn, ja? Also wenn du da im Hintergrund irgendwie 3 Sekunden von einem Lied drinnen hast, ja, zack, haben's dich, streichen dir das ganze Audio und du kannst dir zwischen 10 Songs,
die was auf aussuchen. YouTube
frei sind, genau. Was aussuchen und ein Video mit Grundrauschen hinterlegen.
Das Beispiel war ja der Report vom Müller über den Trump. Ja. Na, wie viel 43 Kriterien widersprochen für einen Upload-Filter? Der wäre nicht mal online gegangen. Obwohl er quasi ein Reporter über Trump ist. Also das zeigt, im Politischen ist es noch viel heikler
wahrscheinlich. Absolut.
Aber das ist jetzt ein gesellschaftlicher Aspekt wieder. Ich glaube, machbar ist alles. Die Frage, wer hat die Kontrolle drüber? Ne?
Und ganz genau.
Wer kann Einfluss nehmen? Ja. Deswegen bin ich mir nicht 100%ig sicher, ob es dann Google und Facebook ist. Also ich glaube, da gibt es schon europäische Ambitionen durchaus auch, das anzubieten.
Das selber
und zu machen. Und einen europäischen quasi auch Kontrolle drüber zu haben. Weil am Ende geht es ja da um sehr viel Kompetenz, sage ich mal, oder Macht am Ende. Ne? Weil wer entscheidet, was in der EU hochgeladen werden darf und was nicht. Also, naja. Ich glaube, dass so weit denken sie schon. Es ist immer auch eine wirtschaftliche Frage und nicht nur eine gesellschaftliche. Nämlich, es gibt jemanden, der hat dir schon Mobile Connect gezeigt und dann sagst du als Politiker, dann machen wir das Gesetz dazu. Also ich glaube schon, dass es auch eine europäische Alternative geben kann und nicht Google oder Facebook sein
aber muss. Aber was hast du denn aus der EU hochgeladen? Das ist ja nicht der spannende Punkt, ne?
Nein, aber nein, wer entscheidet diesen Algorithmus, der entscheidet, was hochgeladen wird?
Einer, der quasi seinen Inhalt in der EU anbietet, muss garantieren, dass er weltweit die Uploads geprüft hat. Weil sonst kann ich in Argentinien deutsche Schlagermusik ungestraft auf YouTube hochladen. Das darf nicht sein. Also das ist derselbe Versuch der EU, wie die Amerikaner das mit dem Iran machen. Ja. Quasi...
Boah, jetzt wird
dann straft die Nutzer.
Jetzt finde ich es jetzt kommentiert.
Wobei ich sehe da trotzdem einmal, was in den letzten Jahren überhaupt nicht der Fall war, aber trotzdem, wer ist der Podcaster? Und ich bin als YouTube-User oder sowas, bin ich nicht der Podcaster. YouTube ist der Podcaster. Nein, der hat ja selbst den Content hochgeladen, bla bla, Quatsch hier. In Wirklichkeit, YouTube ist der Podcaster, ich bin der Redakteur. Als User. Aber damit war es in Wirklichkeit,
brauchst du einen Chefredakteur. Genau, darum geht's
Und darum geht es ja. Also das ist komplett zu entkoppeln. Du bist selbst Chefredakteur von deinem eigenen Kanal und
wir betreiben ja nur die Plattform. Mit Diensteanbieter / Medieninhaber. Mhm. Das ist ja eine extrem spannende Frage.
Ja, natürlich. Ja. Ich meine,
wer ist denn der Diensteanbieter von einem bei WordPress gehosteten Blog?
Ja, ey.
Ist es WordPress?
Theoretisch. Nein.
Naja, aber dann umgekehrt, wer ist der Diensteanbieter vom Sebastian Kurz seiner Facebook-Fanpage, die 700.000 User hat? Muss der jetzt anfangen, die User-Daten zu erheben?
Sollte.
Vielleicht irgendein Inder?
Weil ich meine, die Wahrheit ist
sicher ein Inder.
Auf seiner Facebook-Seite steht ein Impressum und da steht er drin.
So ist es, ja. Damit ist er der Redakteur so, oder Chefredakteur, Medieninhaber, ja.
Aber im Vergleich zu dem, was wir vorher besprochen haben, das kann man noch aushebeln, weil wenn man den Filter nicht anwendet, kann ich immer noch alles hochladen. Wenn es GSMA verhindern würde, dann würde man auf dem Level sein, wo es wirklich spannend wird. Weil dann geht es automatisch für alles.
Die Kombination ist natürlich, ja, gut.
Die Kombination.
Wie hast du gesagt, weiter zu einem freundlicheren Thema.
Ja, genau. Ja. Habe ich noch irgendwas?
Die Kombination ist Steinzeit.
Ja, Bier hast du
noch. Habt ihr was dagegen unternommen? Also hat irgendwer versucht, was zu unternehmen gegen die Upload-Filter? Gegen den Artikel 13, der jetzt Artikel 17 ist?
Das habe ich ja auch noch einen lustigen Spin gefunden, dass auf einmal Artikel 13 nicht mehr Artikel 13 ist, sondern Artikel 17.
Was machen die? Haben alle falsch gedrückt, ne?
Machen die Krankenhaus-Nord-Geschichte?
Da hat es ja bei GMU falsch abgestimmt. Ja.
Aber das war ja nicht bei der Abstimmung selber, sondern nur bei der Abstimmung über die Frage, ob die der Artikel einzeln debattiert werden
dürfen. Ja. Halleluja.
Aber hat jemand aufs Neue was gemacht?
Ich überlege gerade.
Ich habe überlegt, dass ich Abgeordnete angeschrieben.
Ja, habe ich auch. Das habe ich auch.
Das im Parlament habe ich mir eingegeben.
Und ich habe mir überlegt, IT-Keller abzudrehen, so wie Wikipedia. Mhm. Das war mir dann viel zu mühsam.
Deswegen ist heute die letzte Folge. Ne? Du wolltest eigentlich auf anspielen. Also, genau. Weil du es damals nicht konntest, beenden genau. wir es heute. Genau. Bevor die Upload-Filter und alle anderen Schrecklichkeiten kommen.
Genau. Ja. Gut. Anderes
wie,
Thema noch.
Wie unschuldig das Internet einmal war.
Was?
Wie unschuldig das Internet einmal war.
Wie ja. ist denn das eigentlich quasi...
Genau, als es noch in den Händen vom Militär war.
Da war's,
ja. Stefan, mach nicht meine Welt kaputt.
Weiß jemand
das
eigentlich
war doch
quasi,
immer fern, das war ja nie das Militär.
Na, nie.
Wie man, also gibt es schon eine Technik, intermedial Upload-Filter zu machen?
Wer?
Was? Also zum Beispiel einen Buchtext zu schützen, indem ich nicht nur verhindere, dass der Text hochgeladen wird, sondern auch das Lesen aus dem Buch als Audio-File hochgeladen wird?
Was ist damit?
Na, das ist für einen Upload-Filter ja nicht gar so einfach, ne?
Warum?
Naja, weil...
Also wenn du ein Buch zum ersten Mal liest und das Audio hochlädst...
Text-to-Speech wäre kein Problem, also wenn man es wollen würde.
Text-to-Speech...
Was man Shazam kann...
Ich kann ja auch ein Notenblatt abfilmen und das Video online stellen.
Ich glaube, das
spannend... Aber dann schützt der Upload-Filter
den Komponisten? Ja, aber das ist genauso wie dein Marie-Hilfer-Straßen-Beispiel.
Ich glaube, viel spannender ist bei den Upload-Filtern, was kostet es endlich am Ende für den Plattformbetreiber, damit das einsetzt.
Das ist definitiv...
Das ist ein Riesengeschäftsmodell. Also da, glaube ich, wird man
das wird relativ billig werden.
Nein.
Doch. Das wird relativ billig werden und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil die EU in das Gesetz reingeschrieben hat, dass du das nur dann anwenden musst, wenn es zumutbar ist. Und deswegen werden die Preise so niedrig gehalten werden, dass du dann mit 200-300 € pro Monat als Plattformbetreiber, als kleinerer Plattformbetreiber dabei bist, damit der Richter am Ende des Tages sagen würde, es wäre dir zumutbar gewesen, das zu benutzen. Weil wenn da steht, das kostet 50.000 im Monat und du betreibst einen privaten Blog mit Google AdWords... Wird es für manche kosten, aber das sind nur die, die genug Geld damit verdienen. Puh, und wenn du aber einen Blog mit Google geht. AdWords verwendest und halt irgendwie 500 € pro Monat verdienst, dann wird der Richter sagen, 200 € pro Monat wären ihnen zumutbar gewesen. Damit
aber machen sie sich jetzt strafbar. Aber sind wir uns einig. Also dann ist es teuer. Es geht eben um das Verhältnis zum restlichen.
Ja. Es ist am Ende des Tages ein Riesengeschäftsmodell, das die Amerikaner mit uns spielen werden.
Das werden wir noch sehen, ne? Wer mit wem das Geschäft spielt. Also irgendwie wieder Geld verdienen, ob sie Amerikaner sind.
Die Amerikaner waren auch auf die DSGVO besser vorbereitet als wir.
Na gut, die haben es einfach beim ersten Mal gelesen und gesagt, ah, in die 2 Jahre, wo wir Zeit haben, machen wir halt was.
Ja, und Google
hat einfach... Und die haben gesagt, ah, es sind nur 2 Jahre Zeit.
Genau, das ist die Wahrheit. Ja.
Die großen amerikanischen Player haben einfach ein Team von hunderten Rechtsanwälten drangesetzt und Punkt. Ja, und haben das durchgezogen. In Europa hat das keiner gemacht. Sag mal, ein Plattformbetreiber, der 300 Anwälte auf die DSGVO angesetzt hat, um vorbereitet zu sein. Gibt's nicht.
Ja. Ah, im Schnitt einen 3 Monate vorher.
Ja.
Die Großen.
Ja. Meine Kunden zum Teil 2 Tage vorher, nicht den Anwalt, sondern mich.
Ja, am Sonntag.
Roland, genau. Mach was.
War für dich ein gutes Geschäftsmodell, Roland?
Wäre es gewesen, ja.
Ja.
Wenn ihr Mehrwertnummer hättet.
Gut. Wir könnten noch über den Klimawandel reden.
Ja, bitte.
Um einen weiteren Downer zu haben.
Nein, ich habe da noch was.
Nein,
Steffen, du wolltest was sagen. Entschuldigung, tu nur.
Nein, in Wirklichkeit ist ja die Greta Thunberg auch nur instrumentalisiert von irgendwelchen... Gibt es also Verschwörungen im Internet mittlerweile dazu?
Na okay.
Jo.
Wirklich? Von wem ist die instrumentalisiert?
Da gibt es, glaube ich, auch schon ein paar Verschwörungen. Also da muss man dann nach Verschwörung und Greta suchen. Da findet man dann einige Ideen dazu, wer das alles gewesen sein kann.
Denk mal, wir hätten jetzt Mobile Connect und Upload-Filter, dann gibt es gar nicht mehr, oder?
Ja, dann wüssten wir es.
Weil dann könnte man sich rausfiltern. Die Person?
Sowieso.
Also.
Ja.
Wenn man wollen würde.
Sindri, du machst das jetzt nicht besser.
Sag mal, diese technischen Möglichkeiten, es ist ein Traum.
Ganz anderes Thema, das ich eigentlich ganz interessant finde. Der Herr Elon Musk hat es ja wieder ausgeklammert und gesagt, geht's alle scheißen. wir machen ein Update bei unseren Tesla-Autos, ja, und wenn du quasi zu Hause sitzt und das Auto nicht verwendest, dann sollst du halt als Roboter-Taxi herumfahren und du verdienst Geld. Diese Ansage finde ich so geil.
Habt ihr? Jetzt war ja gerade irgendwie Tesla Autonomous Drive bla 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 Day. Ja.
Ah, wirklich?
Okay. Ich weiß zwar nicht ganz genau, wie der zustande gekommen ist, aber ich glaube, er hat einfach mal vor ein paar Monaten so eine große Ankündigung gemacht, dass das so im April funktioniert das alles. Ja.
Mhm.
Und jetzt poppen auf YouTube halt tausende Videos auf zum Thema, die Teslas fahren jetzt wirklich komplett selbstständig. Und ich habe mir auch eine Rede von ihm angeschaut vor Investoren. Großartig. Da war er irgendwie, er ist ja grundsätzlich daneben, ja, aber da war er voll daneben, ja, und hat so herablassend, ja, so quasi berichtet, was sie alles können und was, dass alle anderen nur Scheiße machen. Ja. Herrlich. Ja. Aber es scheint wirklich was dran zu sein, weil das funktioniert schon sehr gut, was die tun.
Nein, und die Idee, also wenn ich einen Tesla hätte und das Ding fährt für mich in der Gegend herum als Taxi, mhm, ja, und verdient für mich Geld, finde ich an sich eigentlich lustig.
Ja,
ja,
es gibt viele Anwendungen, die da lustig wären. Ja.
Aber zum als Wirtschaftler war er von Anfang an so, als Firma betreibe ich das nicht so. Das ist so wie die Kleinkraftwerke, die KWK-Geschichten, was VW eine Zeitung in der Pipe gehabt hatte. Du kaufst dafür zu Hause ein Kleinkraftwerk, das erzeugt dir Energie, was du brauchst. Und wenn du es nicht brauchst, erzeugt es jetzt Energie fürs Netz.
Ja.
Du hast auch keine Kontrolle drüber. Das heißt, das läuft an, wann, das ist scheißegal, wann du das willst, ne? Woher will das Auto in der Garage wissen, dass du nicht in der Nacht plötzlich einen Notfall hast und wegfahren willst?
Ja.
Wo ist meine Karre?
Die Frage,
der Bernhard hat schon recht, weil die Frage eines im Eigentum befindlichen Autos, da ist ja die einzige Idee als Vorteil gegenüber Carsharing, dass du das Auto jederzeit zu jeder Sekunde zur Verfügung hast.
Ja, aber wenn
das geht verloren, wenn du das als Taxi-Ding machst.
Von jetzt bis jetzt darfst du herumfahren.
Ja.
Punkt.
Also quasi.
Da sehe ich kein Problem.
So, ja, das Problem ist.
Genauso wie Airbnb für Autos.
Airbnb für Autos, wollte ich gerade sagen. Ja.
Genau. Also, wo ist das Problem?
Sehe ich auch keins.
Wenn ich bewusst sage,
ja, aber
mein Auto darf jetzt für 3 Stunden in Wien herumfahren und Leute herumkutschieren.
Warum habe ich dann überhaupt einen Server?
In Wirklichkeit eh.
Weil damit ich halt
gleich auf Carsharing einsteigen.
Genau.
Also ich glaube, dafür ist das Tesla noch zu teuer, dass ich mich trauen würde.
Ja.
Gut, aber die Vision ist absolut davon richtig.
Nein, also ich, die Idee
Supermarketing-Gag.
Absolut. Also,
er weiß, wie es, und es kann am Ende funktionieren. Also.
Und Roland, was du sagst, ich bin seit Wochen, seit Monaten schwer im Überlegen, also quasi das eigene Auto aufzugeben, weil ich kaum fahre, weil es mich nur ärgert und nur nervt, und auf Carsharing umzusteigen. Mhm. Ich weiß wahrscheinlich noch zu wenig über Carsharing, aber irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ob Carsharing für mich funktionieren würde. Weil ich brauche, wenn ich ein Auto brauche, keine Ahnung, 2-mal im Monat, brauche ich einen riesen Drumkübel, wo ich meine Kindersitz reinstellen kann. Das brauche ich vor der Tür, und so weiter und so fort. Ja.
Und tust du deine Kindersitz immer raus?
Nein, tue ich nicht. Wäre natürlich unpraktisch, wenn ich ihn dann durch die Gegend fahren lasse mit Fahrgästen.
Eben.
Aber
das meine ich anderen. Nein, aber das kannst du uns Feature anbieten.
Das Problem dahinter ist
ja,
dass die Leute, die ein eigenes Auto haben und denen ein eigenes Auto sehr wichtig ist, typischerweise den Kofferraum halb voll mit irgendwas haben, was sie quasi ab und zu privat brauchen. Da
mein
ist
Auto
ein Ersatzschuh drin,
mein Auto ist immer
ein Regenmantel drin, ein Schirm drin, Schneeketten drin.
Nein, aber stell dir vor, du bist eine Firma, hast 15 Autos, ja, und die Autos fahren in der Nacht für die Taxi und verdienen damit noch Geld, weil du es einfach nicht brauchst. Ja.
Ist in Ordnung.
Und diese wirtschaftliche Sicht ist absolut legitim. Genau.
Ja, aber dann übertreibe ich es gleich und werde Taxiunternehmer. Und du hast das Auto 24 Stunden
fahren.
Ja, aber wozu kaufst du denn eine Karre? Was brauchst du denn individuell überhaupt eine Karre?
Nein, ich sage, ich habe eine Firma, ich habe einen Fuhrpark, ich brauche sie von 6 in der Früh bis
als Firma unterschreibst.
20 Uhr am Abend.
Ja. Und zwischen 20 und 6 in der Früh fahren die spazieren.
Da ist geschäftlich der, also da würde ich sagen, und das wäre meine Prognose zu dem Thema, dass das in der Form nicht passieren wird. Weil in dem Fall, wenn das so funktioniert und dieses Auto dann autonom Taxi fährt, wird es Fahrzeuganbieter geben, die dir einen Fuhrpark von 6 bis 20 Uhr zur Verfügung stellen.
So ist es.
Und dann,
da dann die umgekehrte
das ist deren absolut, Geschäftsmodell, nicht deins.
Nein, absolut. Dann ist es halt so, ja. Wie auch immer.
Aber dann ist es quasi wie Carsharing fast.
Ja,
mehr oder weniger Car2Go mit garantierter Verfügbarkeit von 20 Autos.
Ja, genau, mit einem SLA und 8 bis 18 Uhr 100%ige
Verfügbarkeit. Ja, aber es ist trotzdem, also trotzdem als Privatperson finde ich trotzdem noch immer interessant, wenn ich was dazu verdienen will und ich nicht selber als Uber-Driver irgendwie
die Nacht durchfahren muss. Aber hast du deine Unterhosen schon jemals vermietet, während du nicht durchgeführt hast?
Selbstverständlich.
Das ist das was mir einfällt, so deppert es klingt. Ja?
Das ist nicht so deppert, weil das Problem ist, der Europäer hat ja deswegen gerne ein eigenes Auto, weil
er Menschen halt
sein Unterhosen ist. Er will keine Menschen haben. Ja. Er will allein im Auto sitzen können und nicht in der U-Bahn,
aber das
wo
ist,
andere Menschen sind.
Also das ist da denkst du in der falschen Generation, an den Elon Musk denkt. Ja. Also genauso, also du hast recht, das ja, sind aber die
Generation, an die der Elon Musk denkt, die kauft sich gar kein Auto.
Aber vielleicht kaufen sie sich aus dem Grund eines. Also ich glaube, du musst wirklich anders denken. Also der heute einen Tesla hat, der wird das nicht machen.
Das
aber
ist schon eine Generationenfrage auch.
Ein Junge wird sich denken, okay, dann kaufe ich mir vielleicht doch ein Auto, weil am Ende ist es ja ein Carsharing-Auto, mit dem ich Geld verdiene. Also das ist schon richtig aus Marketing.
Ja, und dann ist er, ganz ehrlich, dann ist er Fahrtenunternehmer, ja. Dann hat er in der Sekunde
ein
steuerrechtliches Problem.
Und mit diesem VW KWKs.
Und also der ist auch Hotelier.
Das Mini-Kraftwerk für zu Hause hat sich keiner gekauft. Ganz einfach aus dem Grund, weil was interessiert mich das? Warum soll er das machen? Es wird von dort gesteuert, von dies und das und so weiter. Ich zahle in Wirklichkeit großartig ein, damit die irgendeinen Betrieb unterstützt.
Ja, aber der Elon Musk ist der Einzige, der sich überlegt, wie verkaufe ich der nächsten Generation noch ein Auto. Ja. Alle anderen überlegen sich es nicht. Die schauen nur auf die Generation, die noch eins kaufen. Die
wobei sollen das noch wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube, dass die diversen Konzerne schon ihre Schubladen haben.
Ja, aber er ist der Erste, der sich darüber
Gedanken macht.
Das publiziert. Ja. Gedanken macht er sich nicht als Erstes.
Ich habe gestern auf Heise einen Artikel gelesen zum Thema Mercedes GLE F-Cell, also die
Wasserstoffauto. Ja, schon coole Sachen, keine Frage.
Und das ist schon interessant. Also,
natürlich.
Berlo, du bist eh irgendwie Wasserstoff. Also,
Wasserstoffaffin.
Brennstoffzelle, glaube ich, wird schon was. Ja. Nein, Friedhofsblond.
Das ist im Endeffekt. Genau, ja.
Also, ich glaube, zum Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle, da wird noch einiges kommen.
Ja, natürlich. Natürlich.
Aber das ich hat ja nichts mit Carsharing zu tun, oder?
Aber
es geht zum Thema Autos verkaufen in der Zukunft.
Und Tesla wird auch nur Wasserstoff durch die Gegend fahren, wäre Wasserstoff gerade besser.
Allalong, ja. Momentan sind sie auf Akkuautos, ne? Und da muss man aufpassen, Akkuautos werden es nicht aus. Die werden nicht bestehen.
Das wirklich Beeindruckende bei Tesla ist einfach, ist eben das autonome Fahren und wie weit die sind, was die für einen Vorsprung haben, was die für einen Datenvorsprung haben im Vergleich zu den anderen. Es ist gewaltig, ja.
Und sie sind eine Softwarefirma.
Sie sind eine Softwarefirma.
Und das ist VW und die Deutschen
können
das
niemals.
Nicht, ja, weil die kaufen alle bei Bosch ein. Ja. Und
genau. Das ist der Fehler. Und das wirst du nie einholen.
Tesla hat das alles selber. Tesla hat sämtliche Daten über jede User-Interaktion mit dem Auto, haben ganz genau, wann greift er das Lenkrad an, wie viele Millimeter bewegt er das, wann, nach links, nach rechts. Die haben alles. Ja, und generieren mit jedem Auto, das ich meine, die schieben was, 5000 Autos pro Woche raus. Da lacht natürlich General Motors oder so, keine Frage. Aber alle diese 5000 Autos sind voll ausgestattet mit 8 Kameras und, schlag mich tot, 3 oder 6 Ultraschallsensoren, ja, generieren Daten ohne Ende. Ja, das schafft sonst keiner. Ja. Mhm. Und die wird so schnell niemand einholen können.
Ja. Ist dieses explodierte Tesla-Teil da in der Garage, ist das fake oder?
Nein, das ist sicher echt.
Glaubst du?
Natürlich. Okay. Wo ist
ich weiß nicht, keine Ahnung, ich kann es nicht beurteilen.
Dass so ein Ding einmal abbrennt, keine Frage. Ja, aber schau mal, wie viele Benziner abbrennen. Ja.
Sie brennen nicht so heftig wie die.
Nein,
die
sie Zivilien. Brennen nicht so heftig, aber ich habe selber schon zwei Autos, als Verkehrsteilnehmer habe ich schon zwei Autos gelöscht. Ja.
Naja.
die einfach.
Aber nicht
vor
die
mir,
eigenen, oder?
Nicht
aber
die eigenen, Tesla. Gott sei Dank, aber die vor mir in Rauch aufgegangen sind.
Wirklich?
Okay. Keine Teslas. Ja?
Hm. Den erlöscht nicht.
Nein, natürlich nicht.
Nein, aber das ist, wenn so ein Akku mal zum Brennen anfängt.
Ist aus, ja.
Ja, ja. Also, normalerweise sollte er nicht.
Stückzahlen,
ja. Stefan?
Zu den Stückzahlen, die sind gar nicht so gering. Bin ich nämlich letztens drüber gestolpert. In der Schweiz ist der Tesla 3 im März das meist zugelassene Auto gewesen.
Wirklich?
In Norwegen genauso.
Yep. Ja. Okay.
In Norwegen waren im März 60% oder 70% der Neuzulassungen elektrisch und fast alle davon Teslas.
Mhm. Und ich glaube, wichtig im Zusammenhang ist, der Technologievorsprung der deutschen Autobauer ist der Brennstoffmotor.
Richtig.
Das ist ihr einziger und das ist in Wirklichkeit das Fatale daran. Sie sind deswegen technologisch vorne, weil sie auf Brennstoff gesetzt haben und ein Elektroauto kann China viel besser bauen als sie. Ist viel einfacher, technisch einfacher, wartungsviel einfacher und deswegen würde mich nicht wundern, wenn sie auf Wasserstoff setzen, um irgendeine Gegenpol zu haben zu Elektro, weil Elektro werden sie nie mehr führend sein. Sie werden die Software nicht besser hinkriegen. Es gibt kein einziges Batteriewerk vernünftig in der Größenordnung, das sie brauchen würden in Europa, dass sie selber Kontrolle haben.
Es ist vorbei, das ist zu geringe Energiedichte.
Aber das würde ich nicht abschreiben.
Schreibt das mal wirklich nicht ab. Vielleicht.
Die zweite Kiste Bier, die verwendet.
Aber trotzdem. Die ganzen großen Autohersteller, die quasi herkömmlichen, ja, die haben auch einfach das Problem, wie du sagst, die sitzen auf Riesenwerken mit tausenden Mitarbeitern, mit Riesenfertigungsstraßen, die Benzin- und Dieselmotoren bauen können. Ja. Die können das nicht. Die können nicht morgen sagen, okay, Schnitt und jetzt bauen wir Elektromotoren. Das geht nicht.
Ich war
mir nicht
zu sicher bei dieser Angelegenheit, weil ich meine,
es gibt kein Batterienwerk in Europa. Allein das ist ganz klar, es gibt in der Größenordnung in Europa keine.
Aber das ist ja Wahrnehmung der Realität, weil das ist ja Schwachsinn, das ist ein Zwischenprodukt. Ich meine, Entschuldigung für die harte Ansage, aber ein Kilogramm Akku gegenüber einem Kilogramm Wasserstoff.
Selbstverständlich.
Brauchen wir nicht diskutieren, das haben wir schon wieder am Ende. Ne?
Und Wasserstoff wird auch irgendwann abgelöst werden.
Und die kleinen bürstenlosen Motor mit Neodym oder irgendwas auf der Achse direkt montieren, das hat BMW, das hat VW alle schon gehabt, ne? In den 70ern ausgetestet. Sie haben nur nicht
natürlich,
genau den Strom hinterher liefern können.
Sie tun
können.
Sich trotzdem jetzt extrem schwer, so quasi zu
schiften. Die verschachteln oder verkaufen einfach in Wirklichkeit das, was sie noch haben. Darf man auch nicht vergessen. Es ist ein funktionierendes Geschäftsmodell. Natürlich. Es gibt Leute, die zyklisch denken. Ich meine, der Diesel kostet mittlerweile einen Schlatz. Ja. Schlatz ist auch übertrieben, ja. Du zahlst immer noch den gleichen Preis wie vor zwei Jahren, ja. Aber es gibt halt keine Preissteigerung von mir aus mehr. Ja. Aber trotzdem, ja, das Auto gibt es noch und es gibt genug Kunden. Und die Elektroautos sind die Elektroautos, wobei ich ganz, ganz explizit darauf auslegen möchte, akkubetriebene Elektroautos, ja, weil mit einer Fuel Cell oder irgendwas, in einem anderen Diskussionsbereich.
Ja.
Und von
ich muss schon wieder mal widersprechen im Sindre. Entschuldigung, von wegen Batteriewerke in Europa gibt's. In Deutschland werden wieder welche gebaut erstmalig und Daimler investiert 20 Milliarden.
Gebaut, aber es gibt heute keine. Und das zeigt einfach den Technologienachteil. Also gebaut werden sie jetzt alle, weil sie ja konkurrieren müssen. Aber allein, dass es heute keine gibt, zeigt ja, da hat keiner in die Zukunft gedacht. Also
Ich bin, wie gesagt, eben nicht sicher, ob da keiner dran gedacht hat. Weil ich glaube, dass das schon sehr bekannt ist bei den Deutschen und die in Wirklichkeit maßgebenden Herstellern, dass die wirklich nicht, die sehen einfach Batterie als nicht die zukunftsfähige Technologie.
Nein, sie sind es auch nicht. Ihr einziger Technologievorsprung ist Verbrennungstechnologie.
Also
dann kannst du nicht
vor alle...
Da muss ich dir jetzt schon widersprechen. Schau dir Berichte an von den letzten großen Automobilshows. Ja. Alle Hersteller, alle großen, ob das VW ist, ob das BMW ist, wer auch immer, ja, stehen dort mit ihren Elektrokarren. Ja. Alle wollen auf den Zug aufspringen. Ja. Schon klar, dass das BMW experimentiert hat mit Brennstoffzellen und Toyota und wer auch immer und dass sie vielleicht in 20 Jahren meinen, dass das dann marktreif ist. Aber trotzdem, die stehen alle auf den ganz großen Autoshows nur mit Elektroautos.
Ja, aber warum machen sie das?
Ich sage ja nicht Elektroautos, dass das böse ist. Ich sage nur ganz einfach,
batteriebetriebene Elektroautos.
Das ist das Problem, das ist Tesla.
Warum machen die das? Warum stehen die mit Elektroautos mit batteriebetriebenen Elektroautos auf den Automessen?
Um aufzupolieren?
Nein, um bei den Investoren,
aber
bei den Aktionären gefällig zu sein. Punkt.
Tesla USB ist nicht das Elektroauto und nicht Batterie.
Nein, ja, Software. Aber da ist die,
da ist die Software.
Da ist die Frage,
Daten, die sie dahinter sammeln.
Sensorik, Software
und wenn Daten, morgen ja. Brennstoff ist, ist es für Tesla egal.
Das genau,
ist,
das sehe ich auch so.
Aber das sehe ich bei VW und bei BMW, Mercedes.
Aber Deutschland ist genau dazwischen. Sie sind im Elektro nicht am besten, das sind die Chinesen.
In der Software auch nicht.
In der Software sind sie nicht die Besten, in Wirklichkeit sind sie im Verbrennungsmotor am besten. Das heißt, die beste Karte ist, Verbrennungsmotor zu setzen. Auch noch 10 Jahre, noch 20 Jahre. Also das ist da, wo sie am besten sind. Und die Frage ist, was ist die Option?
Ne? Kriegen sie
also,
nicht hin.
Wann kriegen sie den Shift hin und wann...
Ja, aber was wird das sein? Was glaubst du? Das nein, was passiert? Ich meine, wir wissen, dass die deutschen und französischen und spanischen und tschechischen Automobilwerke typischerweise keine Softwarekonzerne sind. Was wird passieren?
Es wird zwei Klassen von Autos geben im Bälde. Ja. Gibt es eh schon. Ja. Es wird die geben, die, also ich bin fest davon überzeugt, dass VW, wie sie alle heißen, dass die sehr bald in jedem Segment Elektroautos anbieten werden, aber die sind trotzdem noch strunzdumm, wenn du sie mit einem Tesla vergleichst, was Selbstfahren und so weiter.
Glaubst du wirklich?
Ja. Bin ja auch nicht so überzeugt, ehrlich gesagt.
Also ich meine...
Es fällt mir dazu einfach sozusagen der Beleg, weißt du, was ich meine? Klar hat
Tesla sich in einen E-Golf.
Ja, aber in Wirklichkeit, wenn du so redest, könntest du in Wirklichkeit Golf hergehen und sagen, okay, ich setze in mein Golf setze ich mal das iPhone ein und das sammelt super Daten. Also und hinterher, die Frage ist, was machst du mit Daten? Wie wertet Tesla das aus?
Aber Entschuldigung,
naja, und die Wahrheit ist, aufgrund der Verbreitung könnte VW in einem Kooperationsvertrag mit Apple binnen 2 Monaten Tesla überholen.
Das ist genau das, was ich meine. Also so großartig ist der
Vorteil von Sammlung auf der Straße, sondern
von Elon Musk mit Firmen.
Warum machen sie nicht? Ne? Das zeigt, also ganz ich ehrlich, nicht. Das ist.
Weil ich habe das Gefühl, dass die alle noch warten.
Ich glaube, das ist einfach zu
unausgeworden. Die Software-Konzerne
lassen jetzt Tesla einmal an die Wand fahren, ne? Im wahrsten Sinne
des Wortes. Die lassen dann schon mal weiter. Als Early Birds an die Wand fahren und die Software-Konzerne, die großen Software-Konzerne warten. Und irgendeiner kauft sich bei denen in eine Autoindustrie ein.
Also ich steige in kein Auto ein, wo SAP die Software geschrieben hat.
Ja. Ich schon.
Ja, das wäre jetzt
natürlich. Nur wenn es richtig implementiert
rein,
worden ist.
Ne? Da kommt es fix immer spät.
Rein nationalstaatlich wäre das die wahrscheinlichste Version, dass sich SAP bei Benz einkauft.
Genau.
Ja.
Nein. Wollen Sie
eher, glaube ich, 50.000 Google bei VW einkaufen oder bei Skoda oder so irgendwas? Ja? Oder Google bei Peugeot? Ja? Aber dann sind trotzdem ist die Masse der Autos, die plötzlich Daten in einem zentralen Punkt sammelt, schlagartig viel, viel höher als das, was Tesla aus seiner Fabrik rausbringt.
Ja, aber dafür musst du die Daten richtig sammeln, sie aufbereiten können.
Ja. Das ist nicht so einfach, wie du glaubst. Ist gewaltig.
Also
der Vorsprung ist gewaltig.
Wie gesagt, nicht so
und
sicher.
Und das, was das mich ich auch nicht skeptisch macht, ist, in Wirklichkeit, ich habe nicht das Gefühl, dass sie überhaupt wollen würden. In Wirklichkeit wollen sie dieses Prinzip, das sie heute gilt, Verbrennungsmotor noch 10 Jahre.
Also sie scheinen.
Sie wirken gar nicht so, als wollen sie. Also
sie scheinen sehr behäbig.
Das stimmt. In Wirklichkeit haben sie selber Probleme, wie Microsoft, das sich neu erfinden musste, wie Kodak das am Ende untergegangen ist. Sie sehen dieses Ding nicht und sehen es auch nicht als notwendig an, weil im Endeffekt passen die Absatzzahlen. Also da brauchst du viel mehr und vor allem du musst von einem Verbrennungsmotor,
du musst komplett
Unternehmen umdenken in einen Softwarekonzern mit Elektro. Ja. Das ist gar nicht, egal wie viele Milliarden du hast, da kannst du viel Berater kaufen, das kann man nicht impfen, das kann man nicht
in
Workshops transportieren, entweder man ist es oder man ist es nicht. Ja?
Ich habe heute einen schönen Cartoon gesehen, besteht aus 2 Bildern. Ich sage zuerst das zweite Bild, da geht es darum, so quasi neues Startup startet irgendeine Applikation in der Cloud. Ja, ist total einfach gezeichnet, einfach so ein junger, hipper Startup-Typ, der halt einfach quasi seinen Vogel in die Cloud rauslässt und alles ist gut. Und drüber ist ein Bild gezeichnet, wo eine große Software-Company ihre alte Software in die Cloud portiert, mit einem riesen Drachen, und sie kämpfen gegen den und am Boden liegen tote Projektmanager und das und das und das. Und das ist für mich so ähnlich, ja. Diese Autokonzerne sind einfach riesen Dinger, die seit, ich weiß nicht, ewigen Zeiten genau das Gleiche verbessern. Und es ist großartig, was sie aus diesen Motoren rausgeholt haben. Ja, und wie effizient die sind und bla bla bla. Und wie viel Leistung die haben. Aber der Shift rüber zu einer Software-Company, die ein Elektroauto produziert, das selbst fährt, das ein neuronales Netz dahinter hat, das lernt, wie du nicht in einem abgegrenzten Bereich, sondern aus der ganzen Welt mit der Scheißkarre alleine fahren kannst, ja, also dass das Auto selbst fährt, das ist nicht so einfach.
Ich glaube, also, man läuft da sehr schnell Gefahr.
Natürlich bin ich ein Fanboy.
Unternehmen wie ein Autokonzern, wie ein eigentümergeführtes Unternehmen zu sehen. Mhm. Wie ein, keine Ahnung, Schlecker zum Beispiel. Mhm. Ja. Mhm. Wo der Seniorchef quasi einfach irgendwie auf seinem Geschäftsmodell hängen bleibt und irgendwann ist die Scheiße einfach am Dampfen. Bei einem Autokonzern stehen Investmentfonds dahinter, Banken dahinter, Finanziers dahinter, die überhaupt kein Bewusstsein für die traditionelle Herstellung dieses Fahrzeuges bei dem Konzern haben, denen ist das vollkommen wurscht.
Ja, noch schlimmer
eigentlich. Nein, Moment, das sind die Eigentümer.
Ja.
Und am Ende des Tages hauen die den Vorstand raus, wenn sie das Gefühl haben, er verpasst eine Geschäftsidee. Das heißt, solange das keine Geschäftsidee ist, ist alles in Ordnung. Aber wenn der Vorstand dann, wenn sichtbar ist, dass man damit wirklich Geld verdient, was Tesla ja nicht macht, ja, dass man damit wirklich Geld verdient,
die haben
stellen die in der Sekunde um. Bei dem Vorstand sind die 2000 Fabriksmitarbeiter am Ende des Tages, wenn sein Eigentümer sagt, du machst das, völlig wurscht.
Ja.
Das darf man nicht verwechseln. Es ist nicht so, dass bei Mercedes quasi der Herr Benz und der Herr Mercedes irgendwo sitzen und sagen, wir haben schon immer Verbrennungsmotoren hergestellt, das ist geil, das machen wir weiter, weil das kann ich.
Da hast du sicher recht.
Das macht der Friseur und der
Bäcker. Aber man muss ja sagen, es gibt Großunternehmen, die genau daran gescheitert sind. Kodak ist daran gescheitert. Das war auch Aktienunternehmen und sie haben es trotzdem nicht geschafft in Turnaround. Sie haben das erste Digitalkamera entwickelt, haben es hergeschenkt, weil sie es nicht verstanden haben, nicht haben wollten, weil sie gesagt haben, wir verkaufen noch 10 Jahre Bilderabzug und setzen auf CD-ROMs. Also das schützt dich nicht davor, dass du Eigentümer, selbst ein Riesenunternehmen davor. Schützt dich nicht davor. Also
selbst nicht.
Ich wünsche es ihnen und sie haben wahrscheinlich auch gelernt und werden genug Berater haben und trotzdem glaube ich, dass quasi eine Firma umzuschiften von einem quasi, du hast 100 Jahre lang Verbrennungsmotoren produziert und plötzlich sollst du einen Tesla produzieren. Das ist, egal wie viel Berater du, das,
da bin
das
ich ist voll nicht,
also, vielleicht kaufen sie am Ende Tesla, mag sein, dann haben sie es geschafft, aber sich selber so zu verändern, dass man das hinkriegt, glaube ich, ist, und ich wünsche es ihnen und vielleicht belehren sie uns eines Besseren, aber das wäre ein Riesenschiff, den viele Unternehmen nicht geschafft haben, auch in der Größenordnung nicht geschafft haben.
Also, einen kleinen Hook in der ganzen Angelegenheit sehe ich schon, ich meine, also es ist ja nicht so, dass die seit 100 Jahren Verbrennungsmotoren bauen oder so irgendwas, weil wenn ich einfach einmal, gehen wir mal aufs VW-Beispiel, der Golf, der 1 hat 700 Kilo gehabt, ne? Und wenn du den heute kaufst, kommt der mit 1800 Kilo was daher oder so irgendwas. Warum? Auf an Bord eines VW sind 7 Bordcomputer. Ich meine, jeder mit einer distinkten Aufgabe und dies und das und nicht unbedingt gerade der leistungsfähigste, aber das, was er machen soll, macht er. Macht er ein Realtime, macht er pipapo. Ja? Insofern ist Software aus dem Hause VW in jeder unserer Karren, der einen VW besitzt, einen Audi, einen Skoda, einen Seat, was auch immer. Ja. So, der große Schnitt, die haben ja vorher mit Software nichts zu tun gehabt, kann man ganz ehrlich gesagt streichen. Bei Tesla ist das Modell nur was anderes. Der arbeitet mit einem Hype, der arbeitet à la Steve Jobs. Ja. Ich will Leute dazu kriegen, dass sie das extrem geil finden und ganz ehrlich gesagt, die Tesla sind schöne Autos, selten schöne Autos, wirklich selten schöne Autos. Ja. Die bayerischen, ich meine, das ist Geschmacksfrage in Wirklichkeit, ja. Aber ein bayerischer kann aber sich eine Reihe hinten einstellen, VW 15 Reihen hinten und Audi 33 Reihen.
Aber was macht ein Autohersteller heute? Was macht VW? VW, die Entwicklungsleistung ist ja nicht, also die entwickeln ja nicht das komplette Auto. Also die stecken
schon
hauptsächlich
lange nicht mehr. Das hat
die stecken
Tesla den gravierenden Nachteilen. Der musste das komplette Auto neu entwickeln.
Ja, aber die stecken extrem viel nur noch zusammen. Ja, ein großer Autohersteller, das ist
natürlich
Assembling.
Das ist ja der große Vorteil.
Software, Hardware, Rechner und so weiter und so fort. Ja,
aber das also, VW, wie gesagt, kein Softwarekonzern wäre. Das
sie haben ziemlich gute Diesel-Schummel-Software entwickelt. Ja,
nein, das war Bosch. Was VW gehört, aber ist wurscht. Nein, ja. Es ist eine gute Frage. Also ich denke,
dass Tesla steckt auch sehr viel zusammen und kauft auch sehr viel von Drittanbietern zusammen. Aber ja, ihr Kernding ist die Software. Ja. Und das ist bei VW sicher nicht so.
Natürlich nicht. Aber das
Kernding bei VW ist
ein Auto. Und das ist bei
Tesla nicht der Fall. Der Verbrennungsmotor.
Das ist zum Beispiel nicht ganz hundertprozentig.
Das glaube ich auch nicht.
VW bietet ein Auto.
Oh, ja, aber
Tesla auch. Wenn ich mir eines jetzt in einen Golf von heute, von damals, oder sowas, ich habe einen bequemen Sitz, was, ich habe da was, irgendwie ein Navi, ich habe da irgendeinen Furz drin.
Dass man mal vergessen darf, ein Elektroauto ist viel weniger Verschleißteile. Also das, was ihre Qualität ausmacht, die Zuverlässigkeit, all diese Dinge wird halt von Elektroautos schnell reingespielt. Da brauche ich nicht so viel Know-how, um Zuverlässigkeit in einem Elektroauto hinzubringen, weil die Verschleißteile viel geringer sind. Deswegen kann Tesla sich auch leisten und sagen, Abo-Modell und ich brauche nicht in 5 Jahren den Vergaser wechseln und die Kupplung... Ja, übertrieben gesagt. Also ich glaube, es geht einfach um... Irgendwas schläft schon, glaube ich. Ja. Wir sollten das Thema wechseln. Das war das Stichwort.
Mario!
Na, was denn? Ich bin wach.
Ja, also, bin ich okay. Aufgeweckt.
Das Thema. Ja. Da wird sich noch einiges tun in den nächsten Jahren. Also da wird sich nicht die Spreu vom Weizen trennen. Das bezweifle ich. Tesla wird wahrscheinlich ein Player bleiben. Ne? Aber genauso gut wird VW und Mercedes ein Player bleiben in dem ganzen Schema. Und das ist, wie gesagt, nicht so, dass, na, die haben von Software keine Ahnung. Das ist so etwas, was man im ersten Blitz sehen möchte, aber wird wahrscheinlich nicht der Fall werden.
Nein, weil die Romantik nicht da ist. Es ist nicht so, dass der Herr Mercedes irgendwo sitzt und sagt,
ja, wie gesagt,
ich bin so geil, ich habe vor 100 Jahren das Auto erfunden und
it's market driven,
das mache ich immer, ja, sondern das ist schon market getrieben. Ja.
Na gut, du hast gut, gesagt, Thema.
Thema. Mario.
Ja?
Ich habe irgendwie einen Newsletter von Pico 8 bekommen.
Echt?
Ja.
Wie von Pico 8? Von Lexa Loffel, oder?
Ich weiß es nicht genau, aber da war irgendwie so, wie hat diese Hardware geheißen, die sie da hatten?
Pocket Chip.
Pocket Chip. Ja. Und da war irgendwie so,
das sind ja in Konkurs
gekommen. Pocket Chip is dead. Ist ja. Not dead oder so irgendwas.
Ja, der Entwickler von Pico 8 hat einfach ein Update für Pocket Chip rausgehauen.
Ah, okay.
Als Goodie quasi.
Okay.
Und das kann man halt mit WGAD runterladen und installieren und dann
hast
kann man die Pocket Chip Version updaten.
Okay, der hat quasi nur die Software für dieses Ding quasi abgedatet.
Genau, so. Pico 8 selbst war ja ein bisschen eine angepasste Version für Pocket Chip auf dem Device und der hat für diese Version auch ein Update gebracht. Das war eigentlich die ganze
verstehe.
Sache dahinter.
Okay. Kostet Pico 8 jetzt was? Ich habe das nicht rausgefunden.
Ja, $15.
Ah ja, okay.
Genau.
Das heißt, ich habe das mal bezahlt und... Nein, ich habe nämlich letztens versucht, irgendwie auf meinem lustigen Planet Computer Dingsbums das zu installieren.
Debian-Teil.
Genau, und wollte das irgendwie runterladen und dann hat er mich nach irgendeinem Account gefragt und ich habe natürlich keine Ahnung mehr gehabt.
Ich könnte dir den Download, schicken, dann kann man es per WGAD einfach runterladen.
Wirklich? Ohne dass ich es gekauft habe, oder was?
Ja, natürlich.
Ja, okay, das so genau wollte ich es gar nicht wissen.
Ginge, es wäre möglich.
Okay. Nein, ich habe es ja mal gekauft, so ist es ja nicht. Mhm. Okay. Aber tut sich da was? Ich meine, ich sehe nur immer, ich folge da ein paar Leuten, unter anderem halt auch dir auf Twitter. Und da sieht man halt dann irgendwelche lustigen GIF-Animationen, wo halt irgendwie ein Starfield und sonstige Geschichten herumprogrammiert werden.
Ja, ja.
Das artet so ein bisschen in der Demos, so Richtung ja, Demoszene ja. aus, oder?
Ziemlich groß, auch auf Twitter vor allem, weil es ja diese Tweet-Cards gibt.
Ja.
Quasi Pico 8 Software, die in einen Tweet reinpassen.
Okay.
Und eine große Erneuerung mit dem Update ist jetzt meiner Meinung nach auch der Web-Exporter oder das Produkt, was man beim Web-Export kriegt, weil das ist jetzt mit WASM.
Ah, WebAssembly.
Und ja, genau.
WebAssembler?
WebAssembly quasi.
WebAssembly.
Ja.
WebAssembly.
Mit Assembler.
Ja, und man hat in diesem exportierten Teil alles drinnen, was man braucht.
Okay.
Man hat Touch-Unterstützung und einen kleinen Controller für Touch-Devices eingeblendet und so weiter. Das ist alles schon mit drinnen. Das war vorher nicht so.
Cool.
Und funktioniert echt super und ist responsiv und pipapo.
Also das ist echt eine große Erneuerung. Die zweite große Erneuerung ist, dass man den Code jetzt extern in den Lua-File schreiben kann und mit einem Include in BigQuery quasi inkludieren kann.
Ist nicht wahr, es gibt Includes, oder was? Yes.
Also du kannst in BigQuery im Editor oder im P8-File kannst du Includes verwenden, die dann Lua-Files inkludieren. Du kannst das aber nicht verschachteln.
Ah ja, also kannst du nicht in einem Include noch einen Include haben oder so.
Nein, das geht nicht. Aber immerhin.
Cool. Genau. Wie geht's in deinem Katzenspiel oder was?
Ja, ja, wir sind mittlerweile beim Endgegner angelangt, mit dem haben wir jetzt angefangen und sind hoffentlich bald fertig, ich sag's einmal so.
Aber magst du schon nicht mehr, oder was?
Ja, mögen würde ich schon noch wollen, aber es saß sich schon ein bisschen.
Ja, das Problem ist, was man sich ja verdeutlichen muss, bei welcher Folge steht sie gerade?
31 war die letzte.
Es sind halt quasi 31 Stunden brutto.
Naja.
Ja. Netto wahrscheinlich die Hälfte. Ja. Das ist nicht viel.
Mhm.
Ja.
Das also, ist nicht viel.
Ja. Das ist noch nicht einmal eine Arbeitswoche.
Ja. Richtig.
Naja.
Das kommt drauf an, ob vom Häupl oder nicht.
Yeah. Weißt du, was das Perverse ist? Mir ist gerade dasselbe durch den Kopf geschossen. Das ist
ja, Reiter, muss ich jetzt sagen, der hakelt halt in 1,5 Tagen so viel wie andere in einer Woche. Ne?
Ja.
Ja, wenn man gegenüberstellt, wir haben ja dieses Brexit-Game auch gemacht, parallel jetzt. Das haben wir aber in ein paar Tagen rausgehauen.
Das kann nicht sein.
Was?
Ein Brexit-Game wird niemals fertig.
Ja. Und vor allem nicht in der Portung grau verkraut.
Vor allem kann man es wahrscheinlich nicht beenden, oder?
Ja, natürlich nicht.
Naja, man kann es hat drei Enden, das stimmt schon, aber ein Ende davon ist quasi dann, da ist es dann aus.
Also irgendein Handy macht gerade.
Jetzt ist fertig.
Ich musste zur Ehrenrettung der europäischen Autoindustrie noch das eine wichtige googeln.
Aber geh in den Flugmodus. Du kannst Flugmodus.
Prometheus, Eureka Prometheus Projekt, die haben in den 80er Jahren schon selbstfahrende Autos gebaut in Europa, die quasi dasselbe konnten, was heute Tesla kann.
Bestimmt.
Mhm. Ja, die sind automatisch schon vollautomatisch in Paris herumgefahren und dergleichen. Also, das hatte man damals schon getan. Es hat sich ja nicht so viel wahnsinnig daraus entwickelt, aber zum Thema gab es in Europa auch schon. Man so hat halt es. Andere Lehren daraus gezogen.
Mhm.
Ja? Und wahrscheinlich auch andere Reglements oder sag ich mal Gesetze gehabt als in Amerika, wo es vielleicht leichter ist, ein selbstfahrendes Auto auf die Straße.
Es wird so sein wie, es wird Amnesty International irgendwann mal untersuchen und wir werden genauso wie in Raqqa in Syrien feststellen, es hat nicht 160 zivile Opfer gegeben, sondern 1600.
Viel positiver würde ich es formulieren.
Viel positiver.
Ja, viel positiver. Künstliche Intelligenz, die autonom fährt, hat die Chance, unsere, sag ich mal, Todesopfer im Straßenverkehr mindestens zu halbieren. Die Frage ist immer noch, wenn wir uns das Geschäft darauf einigen, sind noch halb so viele, was passiert mit den anderen, die immer noch sterben und wer ist dann schuld, wenn das autonome Auto gefahren ist und keine Person mehr schuld ist? Also das ist psychologisch ein Riesenproblem, natürlich. Weil wem gebe ich die Schuld?
Moralisch.
Moralisch, ja. Psychologisch, irgendwie möchte ich ja am
das
Ende
ist ja, rechtlich. Ich würde ja, es was als Tesla-Problem bezeichnen. Ne? Wen kille ich? Ich habe die Situation, es gibt nur zwei Auswege, ja. Kille die Familie mit den drei kleinen Kindern oder kille die Pensionistengruppe?
Also ich habe dieses Spiel alle gespielt.
Ja.
Und? Was ist die Antwort also drauf?
Die Pensionisten.
Die Pensionistengruppe.
Natürlich.
Nein, du kaufst das Auto, dass das tust, was du haben willst. Weil entweder du bist ein moralisch verwerflicher Mensch, der sagt, ich will überleben, oder der andere sagt, ich sterbe lieber für die Gesellschaft. Du kannst dir dann das Auto aussuchen und die Marke, damit du sagst, ich stelle dich in den oder den Modus. Am Ende wird es wahrscheinlich so sein. Weil
und dann machst du
es
so wie bei Alkoholisierung.
Alle fahren also nur noch Volvos.
Chinesische Autos, die Elektroautos bauen, verdammt gute.
Ja,
also,
ja.
Kein wirklich europäischer Konzern mehr, aber.
Warum bloß?
Dafür sehr stark auf Elektro, ne? Die bauen dann auf komplett mit allem.
Und mit Geely gemeinsam und die haben ja eigene Marke für die Elektroautos mittlerweile lanciert. Gell? Ich meine, eigentlich genial am Rande.
Du, die sind ja quasi vor dem Ausgestanden, bevor die Chinesen sie gekauft haben. Also für die
überraschenderweise. Weil sie ja hohe Qualität geliefert haben. Aber das ist so wie, was nicht, in der Software.
Ich bin sehr autoaffin, obwohl ich nicht mal so autoaffin bin.
Es hat ein Unix gegeben.
Ich auch nicht.
Aber trotzdem haben die Leute CPM gekauft. Ne?
Aber ich konfiguriere ja, aber
schon einmal im Monat bessere System durchgesetzt. Ne? Es hat sich nie das bessere System durchgesetzt.
Natürlich nicht.
Das war schon bei Video 2000 so.
Betamax Video 2000. Oh, endlich haben wir es.
Yes, zum Abschluss die alten Hader.
Habt ihr noch ein Thema, Stefan?
Stefan? Sollte man das in der letzten Folge überhaupt noch anreißen, ein neues Thema?
Ich hätte noch eins.
Ja.
Wenn es kein Fortsetzer ist, Stefan, auf jeden Fall.
Apple Pay gibt es in Österreich.
Ja.
Interessiert das irgendjemanden?
Ich habe ein Android-Handy.
Ich auch.
Okay, na, zumindest mal versuchen.
Also ich habe ein Apple-Handy, aber warum soll ich damit auch noch zahlen?
Ja, weil es so praktisch ist.
Du wartest keine 4 Sekunden mehr, dass das NFT funktioniert
eigentlich. Ja.
Habe ich nur gelesen. Man muss nicht mehr 4 Sekunden dran halten, sondern nur noch eine.
Also ja, das NFT ist bei meiner Kreditkartenase.
Ruhig schnell, oder?
Ich habe nur gelesen. Ich habe es nicht probiert. Ich habe keinen Apple Pay. Ich hätte es gerne.
Ja, aber du
wie ist das eigentlich? Hat Apple dazu eine Bank gegründet oder wie machen die das?
Nein, du musst die Karte einbinden in ihr System.
Na, aber wie funktioniert das? Also, das heißt, die stellen in Wirklichkeit nichts anderes als eine eindeutige ID auf NFC parat oder und das war's.
Und kassieren okay. Die
Transaction-Fee.
Ja, aber das heißt, die müssen mit einer Bank zusammenarbeiten, sich die oder?
Transaction-Fee ja, mit so jemandem
wie Bank muss mit ihnen zusammenarbeiten.
Ja. Aha, umgekehrter Weg.
Du unterschreibst
okay.
Quasi.
Ja, okay.
Und spannend ist jetzt die Diskussion, die entstanden ist daraus, dass man bei Apple Pay nur noch Apple die Daten sammelt und kein anderer mehr Zugriff auf die Zahlungsdaten hat. Und jetzt gibt es die große Diskussion, ob man nicht quasi andere lieber benutzt, weil die Banken damit auch die letzte Kontrolle aus der Hand geben, weil sie nicht mehr wissen, was die Leute kaufen. Ja.
Die dann ist es, Banken, ja, die werden dann enden wie die
Mobilfunkprovider. Genau, deswegen braucht man ein GSMA.
Genau.
Standard. Nein, aber das ist, die Banken wissen nicht, wo du eingekauft hast, sondern sehen nur die Transaktion oder was?
Also ja, aber Apple scheint da sehr streng zu sein oder strikt, was die Datenweitergabe der Verkaufsdaten.
Ja, aber die Kontonummer bekommen sie trotzdem noch. Ja. Oder was auch immer.
Nein, du bindest die Kreditkarten dort ein und...
Ach so.
Also in welche
so wie du auf deiner Kreditkartenabrechnung auch nicht mehr erfährst, bei welcher Firma du eine App gekauft hast.
Sondern im
Regal. Die Ausgabe siehst du in deinem Apple Store Konto. Ah, okay. Und die Kreditkartenfirma weiß nur mehr, dass es im letzten Monat irgendwie 132,17 € waren. Punkt.
So viele Apps kaufst du, wie viel hast du am Handy?
Ja.
Nein.
Das war gemerkt. Hat.
Ich habe überhaupt nicht ausgegeben für Apps, aber.
Man.
Gag. Wahrscheinlich 800 Slot-Maschinen.
Verschiedene mit unterschiedlichen Namen.
Und ja, mit den Hintergrund. Conversation is starting to circle. Ja?
Nein. Das war nie das Ziel.
Aber diese Aluminiumkarten, die es von Apple auch geben soll, ist bei uns nicht da, oder? Die
Aluminiumkarte?
Sie haben doch irgendwann bei einer Keynote vor kurzem so eine Aluminiumkarte vorgestellt, die als Ersatz gilt, wenn der Akku leer ist oder so.
So irgendwie war das, gell?
Ja. Aber gesehen habe ich das noch nirgends jetzt.
Nein, ich glaube, sie steigen ins Bankenbusiness an. Sie schaffen die Banken ab damit. Also sie werden selber zur Bank und dann kannst du eine Kreditkarte bei Apple dazu kaufen, weil sie sehr in dieses Service
genau, Richtung stimmt,
gehen. Das war alles von Apple. Also du bist in der kompletten Apple-Welt von der Bank bis zum Tod quasi. Also jetzt.
Goldenen Käfig
quasi. Genau. Käfig zum Beerdigung, genau.
Ich habe heute oder gestern gelesen, Tim Cook hat gemeint, Apple wird in Zukunft nur noch mit Gesundheitsdaten Geld verdienen. Also ist jetzt überspitzt. Ja,
okay. Irgendwer Iron Sky 2 gesehen?
Ja.
Nein, noch nicht. Okay, Spoiler. Ich will nicht spoilern. Ne? Spoiler, aber nein, Apple kriegt sein Fett ab, sagen wir es einmal so.
Ich freue mich schon Fettback. Sehr auf den Film.
Schau ihn da an.
Aber der ist jetzt gerade neu raus, oder?
Nein. Ich würde mal letztens im Kino schauen.
Also neu ist.
Hier war das letzte im Kino schauen und das mich nicht.
Das war die letzte Vorstellung oder sowas, oder?
Ja, aber noch 2 Wochen.
Der ist sicher nicht sehr lang gelaufen. Obwohl er sehr gut ist, sicher.
Ja, der ist hervorragend.
Der ist lustig. Der ist wirklich lustig. Also so viele Verschwörungstheorien
in einem
Film einpacken.
Das ist genau mein Genre.
Ja, das ist so wie Sharknado. Mhm.
Ja, das ist Sharknado plus.
Ja. Der T-Rex.
Blondie.
Blondie.
Ich freue mich schon sehr.
Gut, ich nehme zur Kenntnis, dass ihr euch Russia Today im Kino anschaut.
Was? Vermutlich.
Was? Oh. Nein.
Also der Abspann ist interessanter.
als der ganze Film.
Kann nicht sein. Kann nicht sein.
Ja, nein, schau ihn dir an. Hat dir der erste gefallen?
Sehr, sehr gut.
Der zweite wird dir gefallen.
Ja.
Eindeutig. Also. Ja. Ein kleiner Spoiler?
Nein.
Na, fünfe.
Wohl ein kleiner Spoiler. Apple Fanboys kommen ziemlich gut weg.
Ziemlich gut?
Das war sarkastisch.
Ja.
Okay.
Jobsianer, sage ich nur.
Ja, Jobsianer. Jobsismus nennt Jobsismus sich die Religion.
Jobsianer.
Schön.
Ja, egal.
Boah, ich habe letztens den Film gesehen, Steve Jobs, den Film.
Ah, mit dem...
Genau.
Welchen von den beiden? Da gab es mehrere.
Nein, nicht den, sondern den anderen. Dem mit dem Dings.
Mit dem Dings, wie heißt der?
Mit dem genau,
Kutscher. Kutscher.
Was, der Fassbender?
Mit dem Kutscher,
nein.
Oder?
Nein, nicht den mit dem Kutscher, den anderen.
Mit dem Fassbender.
Fassbender, genau. Mit dem Fassbender. Ja, der genau.
Der mit dem Fassbender war aber Vater als der mit dem Kutscher.
Ja, der mit dem Kutscher war irgendwie netter.
Ja.
Ja.
Der da mit dem Fassbender war, glaube ich,
mehr Realität. Halbwegs.
Ja. Ja, das wo er den ganzen Zeit nur ätzt und dann kommt so richtige Drecksau ist in Wirklichkeit. Ja, ja, ne? Ja. Die ganze Zeit nur.
Ja,
was er in Wirklichkeit halt war. Ne?
Ja. Auch zu seiner Familie, zu seiner Tochter und so weiter. Katastrophal.
Ja, der Team Cock
hat eine Biografie ausgebracht oder sowas.
Ja, ja.
Über ihn. Oder über sich selber.
Und ihm.
Irgendein Handy macht da gerade furchtbare Sachen. Egal. So,
sicher beim Stich.
Stefan.
Ja, Roland Tanz.
Jo.
Jo.
Kotlin. Also ich formuliere es als Abschlussprojekt, weil es ja eine Abschlussfolge ist. Ich bin gescheitert mit dem Projekt, das ich euch versucht habe, immer einzureden, dass das so super ist. Also das Kotlin-Lernen. Das habe ich eigentlich jetzt wieder aufgegeben und lerne gerade, glaube jetzt mit ein bisschen mehr Begeisterung, Flutter zur App-Entwicklung. Was ich nämlich gehofft habe, ist, dass das mit dem Kotlin relativ einfach möglich ist, Cross-Plattform zu entwickeln, also für Android und für iOS über Kotlin Native, und das zieht nicht so wirklich. Und das scheint mir jetzt mit Flutter ganz gut zu funktionieren.
Ja, aber
und
du hast das ja nur ausgelagert an den anderen, hast du mir heute verraten.
Das Testen, nicht das Entwickeln.
Ach so.
Und das Projekt, um das es geht, ich fiebere sozusagen dem Herrn Cook nach, wann ich da heute bei euch gelernt habe, dass der jetzt Gesundheitsdaten analysiert, nämlich Fitness- und Leistungsdaten zu analysieren. Also ich habe ja, glaube ich, erzählt schon, dass ich mit jetzt einem Sensor am Fuß herumlaufe, wenn ich laufen gehe.
Mhm.
Und die Auswertungssoftware, die es dafür gibt, die diverse, die ich verwende, ist alle mehr oder minder bescheiden. Und ich werde dann mit einem Bekannten zusammen ein Trainingslog-Software schreiben.
Okay.
Die wird eben in Flutter entstehen.
Und das irgendwie so die zentralisiert auf der AWS alles abspeichern und so Sachen, oder?
Unbedingt, na, eher selbst gehostet, das Ganze am Handy, weil das Handy ist eigentlich eh groß genug als Datenspeicher.
Okay.
Und das Einzige, wo es eventuell vielleicht Daten herumschickt, ist zwischen Schützling und Trainer. Das wäre so die Idee.
Ah.
Da, also, da vielleicht was
dezentral.
Genau.
Okay.
Weil all diese Services funktionieren jetzt zurzeit eben auch nur mit Internetzugang, den man beim Laufen gerade nicht unbedingt hat.
Mhm. Was mich noch, ich habe euch heute gelesen, MongoDB hat Realm gekauft, was so angeblich so der Satz für SQLite ist, ein bisschen. Weißt du, welche Datenbank Flutter verwendet?
An und für sich gar keine. Der Default wäre eigentlich Firebase, also das hätten sie gerne, nicht?
Also ja, so doch in der Cloud.
Doch in der Cloud, aber das habe ich ja nicht vor. Daher ist dann die Datenbank, die zu verwenden ist, SQLite.
Ah ja,
okay. Und ich dachte Flatfiles.
Also das ist sozusagen...
Flatfiles sind super.
Für Flatter. Hey.
Aber für Flutter.
Entschuldigung, das muss nein sein.
Weil es heißt ja nicht Flatter, es heißt ja Flutter.
Jetzt könnte man darüber philosophieren, ob SQLite nicht Flatfiles sind.
Ja, prinzipiell, naja, sind Binary, ja. Prinzipiell ja. Aber zum Thema SQLite, da habe ich was Lustiges. Lieber Thomas, du hörst hoffentlich zu. Ich habe einen SQLite-Datenbank-Server gefunden. Das heißt, du kannst auf einmal SQLite-Datenbanken per Netzwerk ansprechen.
Aha.
Das Ganze nennt sich Cube SQL. und ist eigentlich ganz nett.
Das heißt, Anwendung wäre, ich habe eine App, die speichert lokal in SQL und dann irgendwo online in SQL?
SQLite? Gar nicht. Du kannst einfach SQLite-Datenbanken bei Netzwerk zur Verfügung stellen.
Okay.
Unabhängig, ob das jetzt eine Mobile-App oder was auch immer ist.
Nein, aber das wäre so das praktische Beispiel für mich. Wenn ich das lokal schon alles in SQLite reinprügel, dass ich das auch irgendwo...
Du kannst wirklich hergehen und das SQLite-File einfach am Server einspielen.
Dort einspielen.
Und dann hast du es halt online
schon praktisch
zur Verfügung. Und das habe ich irgendwie lustig gefunden. Ich meine, das Orge ist, dass alles irgendwie noch so real basic, keine Ahnung was. Okay. Aber sie unterstützen SSL und keine Ahnung was. Ja.
Was tue ich damit?
Aber es bleibt Single-User, nicht?
Nein, du kannst Concurrent-Users geht alles.
Aha, okay.
Das ist wirklich real basic.
Also... Ich habe es noch nicht wirklich produktiv im Einsatz, aber ich bin da halt irgendwie drüber gestolpert über ein Projekt von Thomas und habe das bei mir mal schwuppdiwuppdi installiert. Du hast eine lustige Admin-Oberfläche, connectest dich zu dem Server, kannst User einrichten, Datenbanken einrichten, Statistiken, automatisches Update, dann macht der Server wirklich, automatisches Backup, Entschuldigung, da macht der Server dann wirklich halt, du sagst halt einmal am Tag um 21 Uhr,
machen wir ein Backup. Aber was ist der Vorteil gegenüber einer Maria oder einer MySQL?
Dass du SQLite überall verwenden kannst, in Wahrheit.
Auch offline meinst du jetzt?
Online.
Nein, dass ich die SQLite-Datenbank offline verwenden kann und sie dann nachher mit dem Server synchronisiert.
Du kannst so, theoretisch einfach nur das File drüber schicken. Das, ja.
Blöder Fall, quasi die Fitness-App wird zur zentralen App für den vom Mateschitz für diesen Wings for Life World Run. Die Leute rennen irgendwo in den Anden in Argentinien. Dort ist keine Internetverbindung. Die SQLite-Datenbank zeichnet die Fitness-Daten auf und wenn sie am Ziel ankommen,
synke ich es einfach und
sobald wieder Connect da ist.
Weißt quasi, was insgesamt auf der Welt gerannt worden ist.
Aber wie gesagt, ich sehe jetzt noch keinen Vorteil.
So, Roland hat halt die Best Practice.
Entschuldige, ich versuche jetzt einen Vorteil.
Falls ein Fotograf auf der Marie-Hilfer-Straße
ein
Pieper-Foto fotografiert.
Gut, aber auf der Marie-Hilfer-Straße hat zumindest überall eine Internetverbindung gegenüber die Anden. Das ist also vom Beispiel
produziert. Jetzt unterschätzen wir die Anden nicht. Ja.
Okay, Uli, wir wissen alle, du hast von den Anden aus geblockt.
Ich 20 jetzt, Jahre lang. Ich will jetzt nicht nur die Anwendungsbeispiele diskutieren. Ich habe noch nicht gewusst, dass meine SQLite-Datenbank quasi zentral zur Verfügung stellen kann.
Ja, aber ich meine, du hast dieses Ding entdeckt. Dieses
Cube SQL, glaube ich, heißt das.
Da wird ja irgendwie nachvollziehbar sein, warum die das gemacht haben, oder?
Naja.
Also was war deren Intention? Das würde mich interessieren.
Schreib Erna eine E-Mail.
Als Entwickler, das ist ja was einem Entwickler ständig passiert. Man entdeckt irgendwas, weiß nicht, wozu es gut ist und was man damit machen kann. Das muss man erst rausfinden. Na,
Moment mal. Anwendungsbeispiel, irgendeine, ich sage jetzt mal, es gibt eine Software, die Soundfiles organisiert. Mit allen möglichen Bibabub. Das Ding kannst du lokal installieren, das rennt aber auch nur bei dir. Das heißt, du kannst deine Soundfiles durchsuchen, bla 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 bla, was auch immer, mit Metadaten befüllen und so weiter.
Also sprich in Wirklichkeit ein Winamp oder sowas in die Richtung.
In der Art von Winamp.
Triviales Beispiel.
Ja. So, das Ding arbeitet mit SQLite. So, jetzt scheint irgendwie die Anforderung gewesen sein, naja, wir sind nicht nur ein Sounddesigner, sondern 15. Wir würden gern alle auf dieses Archiv zugreifen können und das durchsuchbar haben. Die ganzen Metadaten stehen in der SQLite-Datenbank drinnen. Jetzt hat diese Software, die gibt es, quasi dieses Cube SQL verwendet, weil eben der schreibt jetzt nicht mehr lokal in die SQLite-Datenbank, sondern schreibt zentral auf einem Server und ist immer noch eine SQLite-Datenbank.
Gut, aber müsste es ja nicht mehr sein. Weil wenn ich direkt auf den Server schreibe, kann ich das ja in jede Datenbank schreiben.
Eben.
Genau.
Das stimmt.
Nehmen daher mein Beispiel mit den Anden.
Ja, deswegen, also das Einzige, wo das irgendwie legitim ist, ist, wenn ich irgendwas synken muss, irgendwas backupen muss, was ich nur lokal zur Verfügung habe. Ja. Da ist
es dann SQL, ne?
Genau, da macht es Sinn. Aber wenn ich sowieso alles irgendwie.
Ich erzähle euch eh nichts mehr. Ich jetzt geschrieben SQL verteidigen.
Nein, aber du hättest ja, hätte ja sein können, dass du auf deren Website warst und die irgendwie beschrieben haben,
wo nein, sie das haben sie nicht. Haben.
Okay.
Jetzt wissen wir, warum es zu Ende geht. Weil wir einfach den
also der Use Case. Der Use Case ist ganz einfach. Ich habe jetzt lange schnell recherchiert.
Ja,
lange ist Konkurrenz. Zwar ist es Konkurrenz zu Valentina. Es gibt nämlich zwei Implementierungen von
dir. Nein, wirklich?
Ja.
Kannte ich gar nicht.
Ja, aber ich meine, Konkurrenz zu Valentina zu sein, ist noch nicht kein Use Case.
Oh ja, ich kann es besser programmieren als die anderen.
Nein, aber hast du eine, Stefan, hast du,
aber warum nutzt es jemand? Warum tut man das? Ich versuche den Begriff Geld, Use Case zu definieren.
Beides sind kommerzielle Applikationen.
Aber ich versuche noch immer den Begriff Use Case zu definieren. Use Case heißt ja nicht, dass jemand was verkaufen könnte, sondern es muss ja einen Grund geben, warum es jemand kauft.
Es muss einer brauchen, damit es ein Use Case ist.
Genau. Ne? Es muss einer wollen. Ja? Was will der das will?
Geld ausgeben.
Puh, ja.
Also einer, der sich ein Radl kauft, will nicht zu Fuß gehen müssen. Okay? Punkt. Ja. Was will der sich Cube SQLite kauft?
Der hat einmal lokal irgendwas gemacht, das eine SQLite-Datenbank braucht hat. Und dann ist irgendwann einmal viel später die Anforderung dazu gekommen, dass er das Ding teilen muss. Oder backuppen oder synken oder sonst was.
Und der wollte sich die Mühe machen.
Genau, der wollte den ganzen Schmarrn nicht nachschreiben, ja, sondern lädt das Ding jetzt einfach hoch.
Das ist so wie Facebook, oder? Facebook hat ja auch PHP programmiert und nachher ist draufgekommen, das performt nicht und dann haben sie eine eigene Programmiersprache erfunden, damit es schneller performt. Also,
naja, sie haben
einen
PHP-Compiler gemacht.
Ja, aber selbes Problem. Ne? Also irgendwann später draufkommen, das geht für Milliarden nicht und deswegen.
Ich meine, zwei Beispiele, wo es SQLite-Datenbanken gibt, wo ich schon einmal drüber gestolpert bin, dass sie wirklich reinschauen wollten in die Datenbank. Thunderbird speichert recht viel Adressbücher, Pipapo und so weiter ab und Apple, die iPhone, die iOS, praktisch alles in SQLite-Datenbanken.
Android genauso.
Und der Android genauso, ja. Also sprich Mobile Phones.
So klassische so, Telefon-App.
Ja. Aber das sind alles Daten, die will ich eigentlich lokal halten. Meistens sind sie natürlich auch synchronisiert. Also sprich, mein Adressbuch habe ich bei Google liegen und irgendwo oder auf Nextcloud oder was
auch immer. Aber die Synchronisation und passiert lokal? Nicht über SQLite, sondern halt genau. über irgendein
über
Protokoll. CARDAV, CALDAV.
Genau. Okay, das heißt, ich würde mir in Wirklichkeit einen Sprung dazwischen ersparen, so auf die Art. Also ich versuche
nicht gerade,
was ist der Vorteil von dieser ganzen Geschichte? Was ist der Vorteil, dass ich mir sowas bastel?
Du kannst in der SQLite-Datenbank
ins Netz stellen. Also eine lokale. Okay.
Nein, nicht lokal.
Okay. Das ist so wie WinSock. Auf 3 Euro, oder?
Ja,
als ein Betriebssystem, das nicht ins Netz gehen kann, kann jetzt ins Netz gehen.
Also ich schaue mir es gerade bei dem Valentina an, die haben eine Menge Features da drauf gedengelt, wie zum Beispiel Notification Server, Hot Backup, REST und JSON Access, Event Scheduler. Also es ist so richtig viel Zeug dazugekommen zu SQLite heute.
Ja.
Und auch ganz schön teuer dann. Also $1,500 geht's los.
Was? Okay, Cube SQL
ist die kommerzielle Variante.
Mhm. Ich meine, da können wir wie heißt die kommerzielle Variante von PSQL?
Oracle?
Nein, das ist nicht Oracle. Aber ja, wurscht, sowas in die Richtung der Kaffee halt Oracle, ne? Oder eben halt, was weiß ich.
Ich erzähle euch eh nichts mehr, spannend schon.
Das ist die letzte Folge, habe ich die Frage gestellt.
Aber ich hätte eine super Überleitung, wir haben einen super Twitter-Kommentar bekommen, das einfach erwähnenswert wäre, um dass es irgendwer vorliest.
Erwähne es.
Textbildschere, höre seit 2 Stunden IT-Keller mit folgenden Personen und schaue Tondos Topmodels dazu.
Ich will nur eins, Weltfrieden und SQL-Lite-Databases im Web.
Na, aber das ist
mir wirklich wichtig, das zu sagen. Ja.
Das
und
ist
Geld
schon
ist natürlich auch geil.
Ich finde das schlau. Das ist das Beste aus beiden Welten.
Ja, eh. Ja, so. hübsche Menschen und hübsche Stimmen, oder?
Genau, ja. Finde ich, also, find das sehr löblich. Und
hübsche lokale Datenbanken, genau. Die ins Netz gespielt werden.
Genau.
Gut. Eigentlich wollte ich immer im Kramatnäsiedl bleiben, aber jetzt bin ich im Fernsehen.
Ich habe gewusst, dass es heute ausarten wird.
Na gut. Wegen Kramatnäsiedl.
Aber warum ist jetzt die letzte Folge? Komm.
Das gehört eigentlich an, du hast gesprochen.
Ja, wir haben noch gar nicht gesagt, dass es die letzte Folge ist.
Weiß du schon.
Also,
es gab dieses Gerücht.
Nein, ich habe euch nur geködert.
Gut, das ist, ich würde sagen, damit können wir abschließen. Das ist gekauft.
Das ist Elon Musk
mit dem Dreiermodell. Das ist nur ja.
Nein,
nein, du hast einmal gesagt, die 50 machen wir auf jeden Fall.
Ja, das wird womöglich auch noch passieren.
Ja.
Nur nicht mehr so regelmäßig in der Unregelmäßigkeit, wie wir es bis jetzt hatten. Und ich habe es heute schon mal gesagt, es ist mir einfach zu viel Arbeit. Ich bin einfach faul.
Bist nicht faul, du hast andere Haken
zum Tun. Ja, das auch. Und mal schauen, vielleicht geht's eh noch weiter. Vielleicht bekomme ich wieder einen Rappel, aber es hat sich jetzt ein bisschen abgeäppt.
Und vielleicht teilen wir uns die Arbeit auch mal besser auf.
Können wir.
Wie schreibst du es abgeäppt? Mit EBB oder mit APP?
Ja, genau. Abgeäppt.
Komplett ausgeäppt.
Ja. Und.
Epileptischer Anfall.
Nein, ich bin ein Epileptiker.
Guck mal, links wischen, links wischen, links wischen.
Links wischen?
Ja, epileptischer Anfall.
Ja. Ich überlege gerade.
Ja, von mir stimmt
da. Ich würde oder ich will nicht.
Achso, also, keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Aber
links ist, glaube ich, tot und rechts ist gut. Oder?
Ich denke, dass ich irgendwie so noch die 50 eventuell voll machen werde, aber halt, ja.
Genau, mal schauen. Dann auf zu neuen Formaten.
Genau, dann machen wir Politiker-Beschimpfungs-Podcast. Was? Ja, ich weiß. Nein, ich weiß nicht, keine Ahnung. Mal schauen.
Fernsehen.
Wir machen Fernsehen.
Ja, Bernhard, Fernsehen.
Wir haben alles da, was wir brauchen.
Ja.
Wir können den Ball auflösen. Vielleicht. Na was?
Eben.
Wollen Sie Fernsehen machen?
Full hat eh mehr Arsch, ne?
Na, aber wir könnten gleichzeitig 4 PAL-Signale senden. Ja? Dann hätten wir fast Full HD.
Ja, aber ja, wir machen Splitscreen, das ist total in.
Ja.
Das ist ja wirklich stimmt, interessant. Ja. Also 4 Livestreams und wenn du die Fenster richtig anordnest, dann hast du...
Dann verstehst du, worum es geht.
Genau.
Gut, wirklich.
Na, deine PAL-Technologie, die werden wir schon
noch nutzen. Ich habe 3 Stück Preview-Monitore, Trinitron-Röhre. Ja. Wer das noch weiß, was das ist. Ja.
Ist das 1:1 Format schon, gell?
Nein, das ist 4:3.
Das ist 4:3, wirklich?
Das ist 4:3.
Aber
es
schaut 1:1 aus.
Schaut 1:1 aus.
Nein. Es gibt von iTunes einen 1:1 Monitor, der kostet 800 Euro. Wann
wir. Ja.
Und wie groß ist der? Also,
was? Ich glaube 1980x1980, glaube ich.
Okay.
Aber,
das ist ja interessant, das ist was für mich.
Ja, aber man muss schon sagen.
A bit square.
Also die 3 Fernseher, so wie sie, also Kontrollmonitore, die da nebeneinander stehen, die schauen, wenn sie nebeneinander stehen, schaut das nach CinemaScope aus.
Stimmt, ja.
Ja. Das geht sich aus.
1:2,12 oder so irgendwas.
Das geht sich aus.
Das kennt sich aus, genau.
Gut.
Den kann man nicht drehen.
Was?
Schon? Ja,
kannst schon, aber.
Stefan, kleiner Hint.
Das ist ein Takel.
Das kannst du nicht mehr kaufen. Ob es ist oder nicht.
Den 1:1 schon, glaube ich, oder?
Achso, den von Aizu, ja.
Achso, den.
Ja.
Also 1920.
Den kannst du schon drehen, aber es bringt nicht viel.
Aber es ist ja LCD-Panel, oder?
Ja. Mit Sicherheit.
Also keine Röhre mehr.
Nein.
Na, wie gesagt, also ich hätte Röhren auch noch zu bieten.
Gut. Haben wir noch ein Thema?
Nein, ich glaube, der Stefan hat noch Flutter-Fragezeichen reingeschrieben, aber haben wir schon über Flutter gesprochen?
Haben wir schon besprochen?
Haben wir schon.
Haben wir schon.
Ja, haben wir schon.
Das mit
ja,
Black schon. Files.
Ja. Ja, genau. So, Stefan. Das nächste Podcasting-Meetup ist wann?
Am 14. Juni.
Juni, okay.
Das ist der Film, ne?
Ja. Ja.
Oh, der ist super.
Juni. Wir reden jetzt nicht über Juno, bitte.
Ja, der ist schon gut.
So. Vipit ist nur besser.
Ja. Gut.
Im MetaLab.
Im MetaLab wieder. Das ist jetzt ein Call for
Participation.
Participation Talks, genau. Lightning Talks und so weiter. Was? Alles weitere zu finden auf podcasterei.at.
Sehr gut. Ich will noch erwähnen, nächste Woche Linux-Wochen.
Oh.
McAfee ist auch in Wien.
Wann? Nächste Woche auch?
Mai. Erst ein paar Mai-Tage.
Ich gehe mit auf die Linux-Wochen.
Auf die Linux-Wochen?
Sehr gerne.
Habt ihr Lust, am Freitag zwischen 15 und 18 Uhr zum Wikidata Intro Talk und Workshop zu kommen?
Das habe ich mir fast überlegt.
Das sehen immer so mit und dann
nein, auch nicht. Nein, Entschuldige, das habe ich mir fast überlegt.
Klingt nicht sehr wahrscheinlich.
Geht in die Sammlung von Famous Last Words ein. Ja? Das habe ich mir fast überlegt.
Nein, Freitag ist gut, Donnerstag kann ich nicht, aber Freitag ist gut.
Aber das sind doch Linux-Tage, oder?
Ja, das ist ja auf den Linux-Tagen.
Ah, das ist auf den
Linux-Tagen. Also Linux-Woche heißt
Linux-Woche.
Oder Wochen oder
keine Ahnung. Gehen wir jetzt 4. und 5. übrigens.
Gehen wir wieder zur Afterparty.
Waren wir da schon?
Das war das Beste überhaupt. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einen Haufen gesehen, die alle so quasi ihren ersten Satz, ihr erster Satz hat damit begonnen.
Nein, wir dissen die Leute jetzt nicht.
Doch, du mal.
Ich glaube, es gibt es nicht
mehr. Wir müssen es hören.
Mit denen ausgeladen.
Also ich habe ein total alternatives Lebenskonzept. Das war der erste Satz von jedem Menschen dort. Ja.
Uli ist der Typ vom Standard für alle, die zuhören.
Nein, ich habe das total erfrischend gefunden und ich habe mit allen um Punkt Mitternacht eine Linux-Tux-Torte gegessen. Es war wunderschön.
Ich habe das total verdrängt, muss ich sagen.
Das hat sich eingebrannt bei mir. So viele alternative Lebenskonzepte habe ich selten auf einem
Aber es Haufen war nett. Gesetzt.
Es war voll nett.
Ja, voll nett.
Glaub, deswegen will ich auch wieder hin. Es war wirklich
ich glaube, der Standard hat eine eigene Linux-Kategorie sogar.
Ja, natürlich.
Wieder.
Na gut, aber die haben, die haben sehr viel.
Und die hatten noch einmal ein Forum.
Gibt's nur.
Die guten alten Zeiten, ja.
Damals, ja. Nein, wir sind standhaft.
Ja. Standhaft.
Standhaft.
Der Standhaft.
Oder standardhaft. Ja,
das der standardhaft.
Aber standhaft.at.
Schnell registriert.
Schnell. Das Standhaft.at kann man
auch nicht kennen. Schnell sein, wir sind im Livestream.
Ja.
Wurde nicht gefunden.
Was?
Was? Nein, gibt's nichts. So.
Standhaft.at.
Na Moment,
also, es gibt nämlich keine Website.
Alexa, registriere mir bitte.
Der Stammrad
ist schon registriert.
Ah, verdammt.
Gordana.
Ja. Gordana.
Gordana kauft.
Easy Name. Ist sonst was zu erfahren?
Na, wir nennen jetzt
Speicherhosting, GBR,
Spanische, aber Gordana. Übernommen.
Ein Deutscher.
Ja.
Okay.
Jetzt sind wir im Upload-Filter.
Also jetzt sind wir im Upload-Filter. Jetzt haben wir, jetzt machen wir die Einwilligung und keine Ahnung. Halleluja.
So. Ja. Haben wir noch was?
Nein.
Gehen wir was essen?
Ich glaube.
Essen wir was?
Nein, also.
Ich
glaube, wir sind für
Holzbrücke
heute.
Hält.
Welche Holzbrücke? Was?
Ich weiß nicht, das fällt unter Famous Last Words.
Ach so. Na, Famous Last Words ist was?
Na, die Famous Last Words hast du vorher gesagt, vielleicht machen wir irgendeinen Podcast bezüglich Politik.
Würde mich echt interessieren.
2 Tage später BVT.
Ja, genau. Ich würde die Leute gern kennenlernen.
Ja.
Der Clemens Stimmt. und ich wollen ja auch einen Podcast starten, aber
Nein.
das wird nur länger dauern. Ja.
Zum Thema?
Der Titel ist Deferent und es geht einfach darum, dass sie Entwickler treffen und über Sachen schimpfen.
Na gut.
Also wirklich explizit.
Deferent?
Mit Deferent. Schimpfwörtern.
So wie also geschrieben wie ich miete den Tod?
Nein.
Rant.
Also
Developer Rant.
Okay. Auch nicht mieten.
Def.
Also
Def. I'm sorry, Def.
Okay. Death Rant war für mich, ich miete den Tod.
Aber vielleicht gründen wir eine Death Metal Band.
Ja, Death Metal. Ja.
Death Metal, das war da.
Hier spricht A853 zu Ihnen. Bitte ändern Sie Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden, um eine Kollision zu vermeiden. Sie fahren direkt auf uns zu, Entfernung 25 nautische Meilen.
Ja, wir sind die US Navy. Sie ändern Ihren Kurs.
A853. Wir sind ein Leuchtturm. Ja,
genau. Genau. Okay. Ja, keine Ahnung, wie auch immer. Ich darf mich verabschieden. Es hat mich wirklich gefreut, dass so viele gekommen sind. Danke, Thomas.
Thomas, servus.
Und wie gesagt, es wird sicher noch ein paar Folgen geben, aber halt, ich sag mal so, in Tradiwabbel-Manier das letzte Konzert. Gut. Und
Lebensabschnittsfolgen.
Genau, Lebensabschnittsfolgen.
Love. Doppeldeutig, aber bitte.
Ein bisschen. Das heißt, ich spiele jetzt das Outro und ich wünsche eine gute Nacht.
Eine gute Nacht. Gute und vielmals Last Words nicht vergessen. Der nächste Blog wird politisch.
Genau.
Entschuldigung, Podcast.